es spricht sich natürlich immer leicht, aber es ist ganz klar, wir haben es ja beim letzten Mal gemerkt, als KenFM sein Konto verloren hat. Erst sein YouTube-Konto mit 500.000 Jude und dann das Konto der GLS. Zitat bei mir, ihm gefällt mein Weltbild nicht. Mein Weltbild ist
in sich geschlossen.
Ja, ich bin zum Beispiel gegen Krieg. Ich möchte, dass mehr Mitbestimmung da ist und direkte Demokratie ist mein Weltbild. Und das gefällt der GLS-Bank nicht. Und die Taz hat ja mal über mich geschrieben, mir möge man überhaupt kein Konto geben. Aha.
Und Sie greifen aber nicht nur den Empfänger an, Sie greifen ja jetzt auch die Absender explizit an. Die Reichsdemokratieführerin hat ja angesagt, dass jeder, der spendet an solche schlimmen Nazis, wie beispielsweise Apolut, muss damit rechnen, nicht unentdeckt zu bleiben. Die Botschaft ganz klar. Ja? Nicht nur, dass wir die Banken zumachen auf der Empfängerseite, sondern wenn du auch noch die Frechheit besitzt, an so jemanden zu senden, wenn er es irgendwie geschafft hat, ein Konto zu kriegen, dann sind wir hinter dir auch her.
Du brauchst heute kein Portal mehr sein, es reicht, wenn du als Tracker auf der falschen Demo warst.
Deswegen glaube ich, dass Live-Veranstaltungen auch ein wichtiger Teil sein werden, auch ein wachsender Teil. Und den finde ich sehr, sehr gut.
Aber man sieht eben auch, was passiert, wenn man live veranstaltet. Da kannst du ein Lied von singen, Daniele Ganze kann ein Lied davon singen, ich kann inzwischen auch ein Lied, Ernst Wolf, dass dann plötzlich der grüne Bürgermeister angerufen wird. Was ist denn da in Ihrer Stadt? Ja, da spricht ein Mensch, in diesem Fall ich, über Soziologie. Schalten Sie das mal ab. Was denn? Ja, hören Sie rauf. Ja. Sie können nicht einmal zitieren, sondern ach, hören Sie rauf.
So. Ja, gesagt, jetzt lassen Sie uns mal diskutieren. Was ist denn das Problem? Nee, mit Ihnen zu reden hat überhaupt keinen Sinn. Sie haben ein geschlossenes, in sich verhärtetes Weltbild. Sagte er zu mir. Genauso habe ich auch reagiert.
Ja. Vielleicht waren wir naiv, als wir dachten, dass linke und grüne Parteien erstmal auf dem Weg nach oben anders sein würden, wie die da vorher schon waren.
Aber mittlerweile gilt, was Dieter Dehm sagt. Ne? Also rechts von der AfD kommen nur noch die Grünen. Die
muss Demokratietypen wie uns aushalten.
Das hast du erlebt vor einigen Jahren schon. Die gehen dir gleich an den Hals. Die machen dir die Konten platt. Die gehen deine Kinder an.
Weil die haben sie noch Hausbesuche.
Sie treten dir die Tür ein. Was sollen wir denn machen? Also wir können entweder anfangen, eine Currywurstbude irgendwo aufzumachen und uns Familien fernzuhalten. Ist einfach nicht mein Interesse und mein Beruf. Ist auch legitim. Aber wenn ich das weitermachen möchte, dann muss ich ja ins Ausland gehen.
Ich glaube, das auch im Moment findet ja eine große Ausreisewelle statt. Das kennen wir aus der deutschen Geschichte. Ja, es wird auch noch Ausbürgerungen kommen. Bin ganz sicher, dass wenn man ausgereist ist, dass sie dir den deutschen Pass abnehmen wollen, weil du irgendwie nicht deutsch genug bist oder undeutsch irgendwas. Egal. Also ich glaube auf der anderen Seite eben auch, wenn wir etwas aus der deutschen Geschichte gelernt haben, ist, dass wir widersprechen sollen, auch wenn wir jetzt nicht medial Profis sind, sondern überhaupt. Weil das hat man ja unseren Großeltern vorgeworfen, als ich das alles gemerkt habe. Warum habt ihr denn mitgeschwiegen? Hätte ich auch merken müssen.
Entschuldige bitte. Also wer es jetzt nicht verstanden hat, wie die Schüsse näher kommen, merkt es erst, wenn er das Ding ins Gesicht kriegt.
Ich verlasse ja auch nicht Deutschland, weil ich das Land nicht mag oder die Bürger nicht, sondern ich kann diese Regierung nicht mehr ertragen. Ja. Das ist was ganz anderes.
Aber das ist ja im Prinzip auch Thema des Abends. Wir haben heute Abend bei Raus aus Deutschland Kevan Sufisiewicz zu Gast, der sagt, Raus aus Deutschland ist das, was immer mehr Menschen sagen. Immer mehr Arbeitsplätze gehen, immer mehr Arbeitgeber gehen und immer mehr Privatleute gehen hinterher. Du bist hinterher gegangen oder du bist gegangen. Ich bin auch gegangen, jeweils mit unseren Familien. Wir diskutieren darüber, macht das Sinn? Für wen macht das wann Sinn? Was sind die Voraussetzungen? Was kann helfen? Was ist vielleicht aber auch eine falsche Hoffnung, die man hat, wenn man dann geht? Was kann man nicht erreichen? Und wir diskutieren mit dem Publikum im Anschluss an dieses Interview ausführlich und mit Apolut. Das könnt ihr dann bei Apolut sehen auf einem Apolut-Kanälen und das Interview mit Kevan Sufisiewicz auf paulbrandenburg.com. Willkommen bei Apolut, willkommen zum zweiten Teil Raus aus Deutschland, der Publikumsdiskussion mit Kevan Sufisiewicz und rund 200 Berlinern und den noch viel besseren Brandenburgern. Hallo, schön, dass ihr da seid. Schaut euch den ersten Teil dieser Veranstaltung, das Gespräch mit Kevan Sufisiewicz, sehr gerne an auf paulbrandenburg.com und spendet sehr gerne auch hier auf Apolut für die Fortsetzung der Arbeit von Apolut, denn die ist wichtig. Ja, Kevan, wir haben gerade sehr ausführlich darüber gesprochen, dass es einen guten Anlass gibt oder einen guten Grund gibt, Deutschland zu verlassen und diesem System eigentlich Energie zu entziehen und Kraft zu entziehen. Du hast das jetzt gerade gemacht und man erlebt dann, wenn man sowas tut, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass viele sagen, ja, da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Das kann man jetzt leicht behaupten, aber vielleicht so zum Anfang, wer von euch hat sich denn mal ernsthaft in letzter Zeit damit auseinandergesetzt? Wer hat wirklich, jetzt mehr als nicht als Wunschtraum, sondern wirklich gesagt, ja doch, na komm, seid ehrlich. So jetzt nicht einfach, weil es jeder macht, jetzt melden, sondern ja, so ein Drittel bis die Hälfte, oder würde ich sagen. So, was hat euch abgehalten? Wer hat es weswegen gelassen? Wer würde es uns zugeben? Da hinten fängt gleich an. Da war jemand schneller. Oder ich habe natürlich die Technik im Weg, Verzeihung. Also, wenn man es denn eingesehen hat, wenn man gesagt hat, es müsste eigentlich sein, verrat uns deinen Namen, freundlicherweise. Walter. Oder irgendeinen, Walter.
Walter.
Walter, warum bist du noch hier?
Auch. Warum ich noch hier bin, das hat vorhin Kaiwan angedeutet, indem er gesagt hat, das ist so ein bisschen untergegangen, woanders ist auch nicht alles wunderbar. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir seit 4 Jahren oder vor 4 Jahren erlebt haben, dass nicht nur in unserem Land, sondern fast überall auf der Welt, zumindest aber in Europa, im Westen, ähnliche Verhältnisse waren. Wir Deutsche haben das mal wieder ganz besonders schlimm getrieben, aber es gab diesmal auch Leute, die waren noch schlimmer als wir, zum Beispiel Australien, Neuseeland und zum Beispiel auch die Österreicher, die ja sonst eigentlich das alles etwas leichter nehmen. So, also wir haben nicht nur bei uns solche Zustände und wir haben aber die meiste Zeit vorhin darüber geredet, dass es unser Staat ist, unser Regime ist und unsere lieben Mitbürger, die Schlafschafe. Also da stimmt irgendwas nicht und deshalb muss ich sagen, müssten wir über den Punkt noch mal reden. Also wenn wir über Europa reden und dass wir dorthin auswandern, da haben wir fast überall die EU und wir haben die NATO. Das einzige Land, was in beiden Bündnissen nicht vertreten ist, ist die Schweiz. Nur ist das halt leider das teuerste Land auf der ganzen Welt. Also ich möchte einfach mal fragen, ist das so eine gute Idee, ins Ausland zu gehen? Wird es da besser sein auf Dauer?
Danke, Walter. Ja, absolut, genau. Dein Applaus. Pivan, nochmal die Grundsatzfrage an dich. Ist es da besser?
Danke für die Frage, eine gute Frage. Natürlich ist das so, dass man nicht pauschal sagen kann, dass es im Ausland besser ist. Man kann auch nicht sagen pauschal, dass es in Deutschland schlecht ist, sage ich auch nicht. Aber man muss immer auch aus der Situation heraus beurteilen, wenn man als, wie ich zum Beispiel, oder Paul gehört ja auch dazu, als öffentliche Person regelmäßig Probleme bekommt, es gefährlich wird, dann ist es im Ausland schon besser, weil du da weniger oft erkannt wirst. Und wenn nur durch Deutsche, die eher deiner Meinung sind. So, also das, ich bin noch nie im Ausland wirklich mit Baseballschlägern begrüßt worden, im Inland schon häufiger. Also von da ist das eine Situation, die man individuell beurteilen muss. Ich kann auch nur sagen, weil ich gerade auch darauf angesprochen wurde, es ist natürlich so, wenn man bisher so war, dass man das Ausland nur bereist hat, weil man ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub gegangen ist und dann immer denselben Campingplatz angefahren hat und wenig sonst Auslandserfahrung, dann muss man sich das auch überlegen, weil nur wegzugehen, um wegzugehen und sich da dann auch gar nicht wohlzufühlen, weiß ich nicht, ob ich das unterstützen kann. Ich bin durch meinen Beruf und durch mein Leben sehr viel im Ausland gewesen, fühle mich da auch sehr wohl und kann mit jedem Menschen mehr oder weniger kommunizieren, spreche dann eben auch die 3 Weltsprachen, Liebe, Musik und Humor, damit kommt man ziemlich weit. Aber für mich war das, ja, für mich war das eine Entscheidung, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte das mir und meiner Familie oder Teilen meiner Familie auch nicht mehr zumuten, weil ich komme dann auch schlecht drauf. Und dann sagen alle, du bist irgendwie, warst ja früher mal ein lustiger Typ und inzwischen ist es eben so, dass man sich, dass ich mir überlege, auch auf dem Weg hierher, wo stelle ich mein Auto ab? Weil es könnte sein, wenn ich rauskomme, dass es brennt. Ja, oder kann ich mich mit dem sehen lassen, weil danach kriegt er vielleicht Probleme beruflich. Und das sind Dinge, die sind irgendwann so ätzend, dass ich dann sage, im Außen habe ich wenigstens meine Ruhe. Das heißt ja nicht, dass ich den deutschsprachigen Raum nicht bereise. Das tue ich ja auch. Das heißt, ich gebe das ja nicht auf. Aber es ist dann schon eine Erleichterung, wenn man mal rausgeht woanders und sagt, ach, schönes Wetter, lass mal eine Pizza essen. So. Und das wird halt immer schwieriger in einem Sprachgebiet, wo du regelmäßig erkannt wirst. Du wirst es auch bestätigen können, wo dann nicht nur Leute dich doof finden, sondern auch sehr Leute, viele Leute dich gut finden, weil du bist immer im Business. Du bist immer, musst immer arbeiten. Das trifft ja viele öffentliche Personen. Also muss sich das schon sehr genau überlegen, ob man ins Ausland geht. Aber wenn man das tut, dann muss man wissen, auf was man sich einlässt. Und ich glaube, das ist so, ich würde, wenn ich mit Menschen ins Ausland gehe, mir überlegen, ob ich mit denen segeln gehen würde. 4 Wochen oder 2 Monate. Und wenn du dazu sagst, ja, auf diesem engen Raum, dann kannst du das mit denen machen. Und wenn du das mit denen nicht machen kannst, dann mach das alleine. Aber du musst wissen, auf was du dich einlässt. Du wirst, kannst dich auf viele Dinge vorbereiten, aber das, was auf dich zukommt, auf das kannst du dich nicht vorbereiten. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ich habe vieles zurückgelassen. Ich kann heute mit wesentlich weniger auskommen und dafür bin ich sehr dankbar, weil man lernt vor allem nicht nur Wenn man Mark Twain hat das gesagt, Reisen ist gut gegen Vorurteile. Man lernt unglaublich viele Menschen kennen und dafür hat sich das meiner Meinung nach gelohnt. Dafür hat sich meiner Meinung nach auch Corona gelohnt. Ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt auf einer Ebene, die ich auf dieser Ebene ohne Corona nicht kennengelernt habe. Und das sieht man im Ausland eben auch. Und das ist auch gut. Ja. Aber es ist nicht für jeden etwas.
Eigentlich ja auch wieder eine Schmerzgrenzenfrage. Ich meine, wenn einer wie du die Klappe ständig so aufmacht oder wie ich, dann ist es ja auch kein Wunder, dass er da so bedroht wird. Also da ist dann die Schmerzgrenze eben erreicht. Also bei mir ist sie auch erreicht, seit sie bei mir durch die Tür gehen oder mich im Tode bedrohen. Da hat man eben das Glück, wenn man nicht so exponiert, was war bisher nicht so. Also die Schmerzgrenze hat dich weggetrieben, war bei mir ja auch so. Die Frage ist ja dann, bei denen, die nicht so exponiert sind, wie weit ist eure Schmerzgrenze noch hoch? Ja? Wie schlimm muss es noch werden für euch? Keine Ahnung, hat da jemand eine Meinung zu? Also gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, na, wenn das jetzt passiert, dann gehe ich auch noch. Weil bei Corona hat man immer erlebt, habe ich oft erlebt, da waren dann so Maulhelden, die sagten, ja, wenn sie mal Ausgangssperren bringen, dann rebelliere ich. Dann war die Ausgangssperre, dann war ich der Einzige nach 10 auf der Straße. Also Kinder würde ich nie impfen lassen. Dann kam das und dann haben sie ihre Kinder impfen lassen. Wie ist das jetzt bei euch? Gibt es da noch etwas, was passieren muss, dass ihr dann sagt, da ist dann auch meine Schmerzgrenze, da gehe ich dann weg? Also hat einer da sowas im Kopf und sagt, wenn sie das jetzt auch noch machen, das wäre für mich der Auslöser? Oder umgekehrt, was hält euch ab? Welche Angst ist es? Warum macht ihr es nicht? Ja. Verrätst du uns deinen Namen oder irgendeinen Namen, sage ich jetzt immer?
Also ich habe keine Angst, meinen Namen zu nennen. Manfred Hartmann, ich bin der Berliner Fraktion, nicht Brandenburg. Bevor ich was sage dazu, erstmal vielen Dank, Paul. Vielen Dank, Kevan. Zum einen, dass ihr heute hier so eine tolle Veranstaltung macht, die mich wirklich sehr interessiert hat, weil meine Frau und ich, wir sind Betroffene, wir wollen das Land verlassen in naher Zukunft. Und zum anderen danke ich euch für euren Mut und für euren Widerstand, den ihr leistet als Aktivisten. Ich selber bin auch politisch interessiert, informiert, aber ich würde mich niemals, so wie ihr, als Aktivisten verstehen, der wirklich ernsthaft Widerstand leistet und dafür meine Hochachtung und Anerkennung. Ja. Wir beschäftigen uns schon seit gut 4 bis 5 Jahren mit dem Thema Ausreise. Wir haben es noch nicht gemacht. Das hängt einfach damit zusammen mit unserer Firmenrente, wann die kommt und dass wir dann auch das nötige Kleingeld haben und uns das auch leisten können. Was war der Knackpunkt? Der Knackpunkt war für uns nicht die Corona-Zeit, die war furchtbar und schlimm, aber mein persönlicher Knackpunkt war, und das habt ihr vorhin gut angesprochen, die Veränderung Deutschlands, nicht nur die Trostlosigkeit und vor allem die Perspektivlosigkeit, sondern der unglaubliche Hass, der hier erzeugt wird, insbesondere die Vorbereitung auf den kommenden Krieg. Und das sehe ich ganz genauso wie ihr. Und davor habe ich Angst, weil Deutschland ist ein Land, wo Büschel liegt, wo die Atombomben stehen, wo Rammstein ist, wo die Schaltzentralen der Drohnenkriege hier funktionieren. Und wir werden die Ersten sein, die getroffen sind. Und das war für mich letztendlich der Grund zu sagen, wir packen unsere Sachen und hauen ab. Das hat hier keinen Sinn. Andere Bekannte werfen mir vor, ja, das ist doch feige, das ist doch Flucht. Warum engagierst du dich nicht? Tritt doch bei Warnknecht ein, mach doch damit hier BSW, ist doch eine tolle Sache, da könnt ihr doch hier was verändern. Einfach gehen ist keine Lösung. Wie seht ihr das?
Ja, Kevan, wie ist das? Der Fluchtvorwurf, das feige Verlassen. Danke erstmal, genau, danke Manfred. Danke für deine Frage.
Naja, wir haben in der deutschen Geschichte...
Wobei ich ja nicht glaube, dass der Dank war zwar nett, aber ich glaube ganz ehrlich, selbst wenn keiner zugucken würde, wenn man so krank ist wie er oder ich, dann macht man das ja nicht für wen anders. Das ist reine Großmäuligkeit, dass wir die Klappe nicht halten können. Aber Kevan, wie ist das mit diesem Vorwurf Flucht, sich entziehen, Feigheit? Ist da was dran im Kern oder ist das eigentlich nur der Frust derer, die das selber sich nicht trauen zu machen?
Gut, also wer mir Feigheit vorwirft, der ist bescheuert, muss ich sagen. Der ist ja bescheuert. Weil das bin ich bestimmt nicht, aber es ab einem gewissen Punkt ist es so, da muss man sich die Frage stellen, was bringt es hier als Märtyrer zu arbeiten? Was wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, wann ich mir eine Kugel eingefangen hätte? So, und dann hätte ich schon die Schlagzeile, ja, Querschläger trifft Querdenker. So, es wär, war ja klar. So, das ist dann dumm, das zu tun. Und für mich ist es jetzt nicht so, dass ich pauschal schlecht über Deutschland spreche. Ich habe Probleme mit dieser Regierung, die ja keine deutsche Regierung ist. Das ist ja was ganz anderes. Ja, wir sind ja eine, ist ja nicht so. Ja, so. Schäuble gesagt, wir sind seit 45 nie wirklich souverän gewesen, denn wenn wir wirklich souverän wären, würde dieses Land ganz anders dastehen. Und ich glaube, wenn man etwas einführen würde, was in anderen Landesparlamenten drin stand, bis Deutschland als kurz bevor Deutschland geteilt wird, nämlich direkte Demokratie, da wird es auch anders aussehen. Also all das, was wir heute sehen, will niemand von der Bevölkerung. In einer direkten Demokratie würde das niemand wollen, deswegen haben wir sie ja nicht. Wir haben eine repräsentative Demokratie und die repräsentiert den Geldadel, nicht die Bevölkerung. So. Und deswegen, was nützt die Mehrheit in der Bevölkerung, wenn die Mehrheit der Regierung dagegen ist? Aber solange sich die Leute das gefallen lassen, also wir werden ja nicht regiert, wir werden sediert. Und solange das so ist und die Leute eben sagen, ja, ich kann da nichts machen, dann sind meine Appelle an die Bevölkerung auch insofern laufen ins Leere, dass die mich aggressiv machen. Für mich ist das so, wir entwickeln ja alle früher oder später, wenn wir unseren Beruf sehr ernst nehmen und uns ärgern, irgendein Leiden. Und ich kriege irgendwann ein Magengeschwür. Und damit ist keinem gedient. Deswegen, wenn ich ins Ausland gehe, und ich gehe ins Ausland, pendel aber hin und her, beschäftige ich mich ja trotzdem mit der deutschen Politik. Das heißt, ich habe Deutschland ja nicht aufgegeben, aber ich kann das auch außerhalb von Deutschland für Deutschland tun. So, ich könnte super Sportwagen in Dubai verkaufen. Ich bin guter Verkäufer. Ginge schon. Ja? Könnte ich machen. Ja? Aber das ist mir zu langweilig, sondern ich habe schon eine Verantwortung für dieses Land, weil dieses Land mich auch sozialisiert hat. Und das ist meine Verantwortung. Aber es wäre dumm, in einem Land zu bleiben, wo Teile der Bevölkerung aufgehetzt werden. Es wird zum Sport, öffentlich widersprechende Personen zu jagen und sie zu erlegen. Und wahrscheinlich würde Böhmermann das feiern. Warum sollte ich dann bleiben?
Ja.
Das ist doch dumm.
Ja.
So. Und meine Vorträge, die ja aufklärend sind, die ja Lehrtätigkeit ist, ja, die mache ich dann. Und wenn das irgendwann auch nicht mehr geht, dann werde ich das versuchen, über das Internet zu tun. Ich werde dieses Land nicht aufgeben, weil, wie gesagt, diese Regierung ist nicht dieses Land. Ich würde mir das nur wünschen, dass die, die dieses Land sind, sich mal gegen die Regierung erheben, sagen, sag mal, von wem werden denn da eigentlich vertreten? Das ist doch nicht der Intelligenzadel, der uns in Berlin jetzt vertritt. Mich beschämt das, mich wundert das. Für mich ist das merkwürdig, dass Unternehmer in Deutschland, die auch Familienbetriebe sind, jetzt auf die andere Seite des Teiches gehen, weil sie da andere Energiepreise haben und sich dann verabschieden. Deren Heimat ist der US-Dollar, die wollen nur Geld verdienen. Hat mich nie groß interessiert. Also von daher kann ich nur sagen, ich tue auch weiterhin im Ausland etwas für dieses Land, ja, und ich komme bestimmt auch irgendwann wieder zurück, wenn es hier besser wird, nur ich wüsste nicht genau, wann das sein soll. Ich glaube, die nächsten 5-6 Jahre wird es doch so weitergehen und da haben wir Deutsche ja ziemlich Erfahrung, auch in der DDR. Ich erlebe hier im Moment eine Art Politbüro, das sind einfach nur noch Menschen, die sind lächerlich und am Ende stellen die sich hin und sagen, ich liebe doch alle Menschen. So, ich will mir das nicht angucken. Ich kann mir es nicht mehr angucken.
Ja, das Interessante ist, dieser Entschuldigung, erst melden und dann komme ich mit dem Mikro. Das wäre. Jetzt bitte nochmal
von Dankeschön. Vorn.
Das ist jeder.
Also eine Nachfrage zunächst mal an Kai Bahn. Einer der wortgewandtesten Menschen hier in diesem Land, was ich unglaublich bewundere. Aber du hast meine Frage vorhin nicht beantwortet. Muss man klar sagen. Ich habe dich gefragt, wie siehst du das? Du hast selber gesagt, im Ausland ist es auch nicht besser. Und ich habe ja argumentiert, dass diese Entwicklung, die wir sehen, Corona, Klimasekte, Krieg jetzt, dass das nicht was rein Deutsches ist. Also wir haben eine ganz furchtbare Kanzlerin gehabt, die FDJ-Sekretärin für Kultur und Propaganda. Die hat 16 Jahre dieses Land zugrunde gewirtschaftet, aber die hatte sicherlich nicht in der ganzen Welt was zu sagen. So überragend war diese Figur nicht. Also wer steckt da dahinter? Das wäre die Frage. Also ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass wir im Ausland auf Dauer in Ruhe gelassen werden. Ja, das wird nicht so sein. So, und jetzt noch eine Sache. Ihr habt eingangs gesagt, man muss aus diesem Land raus. Das habt ihr uns als Empfehlung gegeben. Ist das die Möglichkeit, wie sich dieses Land dann wieder bessert? Ich glaube nicht. Aber was sollen die Menschen machen, die hier bleiben, die aus irgendwelchen Gründen nicht gehen können? Was für einen Rat gebt ihr denen? Also ich habe gehofft, dass ihr euch mal vernetzt, ihr Staatsfeinde und großen Wortführer und Charismatiker. Das ist leider bisher nicht passiert. Wenn ihr jetzt geht, wer soll das dann hier machen? Das ist die Frage. Sagt ihr uns, das ist meine letzte Frage dazu, sorry, dass ich etwas ausführlicher bin, sagt ihr uns jetzt wirklich, gebt dieses Land auf, geht?
Ich werde das ganz direkt beantworten.
Kevan,
ja, ich nehme es ernst. Also Kevan, der Punkt ist...
Kevan, das sollst du unbedingt gerne tun, die Frage beantworten. Lass mich noch davor setzen. Eine kleine Verteidigungsrede, weil sehr wohl hat er und habe auch ich versucht, eine Frage zu beantworten, warum das Weggehen durchaus sinnvoll sein kann. Weißt du, wenn du einmal angefangen hast, dir kugelsichere Westen anzuziehen und Moment, lass mich doch auch mal ausreden, ich habe dich rausreden lassen. Ja? Wenn du angefangen hast, dir kugelsichere Westen anzuziehen und ein Kind fragt dich, Papa, warum denn? Du gehst doch nur auf den Marktplatz. Dann musst du die Entscheidung treffen, ne, ob du das wirklich möchtest, ob du dem das aussetzt. Und dann musst du eben, deswegen haben wir auch gerade versucht, das zu trennen, die beiden Aspekte der persönlichen, des persönlichen Drucks und der Frage, ist das eine Handlungsempfehlung jetzt für jeden, der sich nicht so exponiert? Insofern ist da die Schärfe vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Ob das jetzt eine Lösung ist für jedermann, da kann man sehr wohl drüber streiten. Aber wenn dann so eine Erlöseranfrage mit reinkommt, da muss ich dir auch immer sagen, das geht aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Ja, wenn du jetzt die Erlösung von jemand anderem erwartest, aber das nur als Vorrede.
Okay, ich habe die Frage, glaube ich, vorhin doch versucht zu beantworten, glaube ich, richtig. Also für Menschen, die öffentliche Personen sind und öffentlich widersprechen, ist es in diesem Land gefährlich geworden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und deswegen ist mir mein Leben und das Leben meiner Familie einfach zu wichtig, als dass ich mich opfer. Deswegen bin ich jetzt weg. So. Und das heißt nicht, dass ich, das ist einfach zu gefährlich. Geht nicht mehr, ist einfach verrückt. Und die andere Geschichte, ob es im Ausland dann besser ist. Für eine öffentliche Person ist es im Ausland besser, wenn sie dort nicht so oft erkannt wird. Ja, ist dann besser. Sag ich dir. Ich werde im Ausland weniger erkannt. Ich gehe ja nicht ins ein deutschsprachiges Ausland. Ich gehe in ein richtiges Ausland, wo ich meine Ruhe habe. Da können mich höchstens noch Deutsche erkennen. Gibt's auch, aber sind weniger gegenüber dem Rest. Von daher ist das besser. Es ist natürlich nicht für jeden eine Lösung, ganz klar. Aber ich werde oft gefragt, ihr kritisiert immer Lösungen. Da sage ich, sie wollen Lösungen hören. Da sage ich, du, ich bin ja nicht der Erlöser. Bin ich ja nicht. So, bin ich auch nicht. Und zum Thema Vernetzung, wir haben das lange versucht, dass sich in den alternativen Medien Menschen vernetzen. Es ist mir nie gelungen. Warum nicht? Meine These dazu ist, dass die eben auch alle kapitalistisch ticken. Der eine, der weggeht, da gehen die Klickzahlen an die anderen. Das mag ich bedauern, aber irgendwann ist es der Status quo. Wir versuchen ja zusammenzuarbeiten. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange und seitdem arbeiten wir
schwer mit ihm leider.
Sehr intensiv zusammen. So. Und wenn du mich fragst, was müsste denn passieren, damit wir hier bleiben, da müssten deutlich mehr Leute aufstehen. Verstehst du? Es sind nämlich zu wenige, okay? Es sind zu wenige. Und ja, und das ist der Punkt. Ich kann nur sagen, es hat ja mal jemand versucht, und das ist für mich, weißt du, wir sind Berufsrevolutionäre, okay? Und wenn jemand sagt, ja, ihr reißt euer Maul auf, nee, gar nicht. Ich übe meinen Beruf aus. Mein Beruf besteht darin, die Regierung zu kritisieren. Sonst würde ich Propaganda machen. Ich übe meinen Beruf aus. Das ist nicht die große Schnauze haben. Ich bin ja nicht Lanz. Okay? Bin ich nicht. Oder was ich hier, Maischberger. Ich soll kritisch nachfragen. Und das gibt es ja auch. Es gibt ja solche Journalisten auch im benachbarten Ausland. Mehdi Hassan, die gibt es ja tatsächlich. Ja? So. Und es gibt auch Leute in der Bundespressekonferenz, die jetzt für Nachdenkseiten nachfragen. Aber die werden ja dort nur beleidigt. Du fragst natürlich, warum ich nicht in die Bundespressekonferenz gehe. Ich war vor vielen Jahren einmal in der Bundespressekonferenz. Und da habe ich eine Frage gestellt, ohne gefragt worden zu sein. Und danach wurde ich rausgeschmissen und wurde nie wieder eingeladen. Und mein Laden hieß damals, Sie haben jetzt erstmal Verbot, da haben Sie uns jemand reingeschickt, der hat uns eine Frage gestellt, die hat uns nicht gefallen. Ich mache es nicht lange in der Bundespressekonferenz. Und du kannst auch nicht einfach so in die Bundespressekonferenz gehen. Du musst eingeladen werden, damit du dort Fragen stellen darfst. Und die Regierung sagt, das ist eine private Firma, das ist eine Serviceleistung, wo du privat nachfragst. Das ist eine Serviceleistung einer privaten Firma, damit du erfährst, was die Regierung tut. Diese ganze Demokratie ist Verarschung. Dazu brauchst du aber auch Leute, die sich verarschen lassen. Und die sind in der Mehrheit. Die lassen sich das gefallen. So. Und deswegen kann ich nur sagen, es gibt jemanden, den ich wirklich sehr, sehr schätze, der vor 5 Jahren noch vollkommen unpolitisch war, total established und dann gesagt hat, du, ich wollte jetzt eigentlich mal ein Bachelorjahr machen, 3 Jahre nichts tun, ich habe ein bisschen Geld verdient in der IT-Branche, aber da läuft gerade etwas an. Ich glaube, ich organisiere jetzt Demos. Das war Michael Ballweg. Und was war der Dank dafür? 9 Monate Stammheim. Der Mann hat sich wirklich demokratisch betätigt. Der hat einfach Bürger zusammengebracht, die gesagt haben, wir haben ein paar Fragen an die Regierung. Da wurden dann 18.000 Schwuppler draus. Wir wissen, dass es mehr waren. Okay? So. Er macht übrigens dieses Jahr wieder was. Finde ich super. Okay? So. Und ich habe gedacht, als ich das damals dort sah, dachte ich, das ist der Punkt. Aber noch mehr Leute, die dort waren, haben es sich nur angesehen. Und die meisten Leute, die hier waren, kamen nicht aus Berlin. Die kamen aus der Provinz. Und solange das so bleibt und wir Zuschauerdemokratie sind, da sind jetzt welche, das läuft schon. Und wenn alles anders ist, wie ich es gerne hätte, dann bin ich dabei. Solange das so bleibt, wird sich nichts ändern. Ich sage nicht, dass es im Ausland besser ist. Und ich werde mich im Ausland auch nicht politisch für das Ausland betätigen. Ja? aber ich kann mich vom Ausland für Deutschland betätigen. Aber es ist auch absurd zu glauben, dass wenn man in Deutschland bei dieser Stimmungslage, bei diesem Bildungsgrad, bei diesem Gehorsamsexperiment, dass man da schnell etwas ändert. Das ist naiv, denn wer sind wir, dass wir etwas ändern können? Ich glaube, dass wir in diesem Land wieder einmal diese Erfahrung machen wollen. Die wollen wir wirklich machen. Und dann wird es so kommen, wie es kommen wird. Und ich glaube, die Ersten, die dieses Land verlassen werden, sind unsere Kinder, die von ihren Eltern enttäuscht sind. Das glaube ich.
Ja. Wenn ich dich mal interpretieren darf und die Kritik annehme, also das kann ja nicht jeder machen aus verschiedenen Gründen, was bringt's denn auch, dann bleibt für mich am Ende die Frage, die ich dahinter vermute, so eine Vermeidungsfrage von Mühe. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich war jetzt dieser Schritt ins Ausland zu gehen etwas, das war ja nicht das Ziel. Es war ja nicht so, super und dann am Ende gehe ich ins Ausland, verabschiede mich mit großem Hallo und dann wird alles toll. Das ist ja ein Akt, zu dem man auch gezwungen wurde. Davor kamen ja alle möglichen Formen des Widerstandes und Inkaufnahme von Repressalien. Und wenn dann einer sagt, na, das ist so mühsam, ich muss mich hier kümmern, das kostet auch Geld, das ist so unsicher, dann frage ich mich immer, naja, was glaubst du denn? Was glaubst du denn, wie es funktioniert? Irgendwann musst du den Arsch mal hochkriegen, musst irgendetwas machen. Also es gibt ja alle möglichen Schritte darunter. Man muss ja nicht gleich das Land verlassen. Man könnte ja auch mal ohne Maske in den Supermarkt gehen. Oder wenn irgendwo Polizisten Kinder durch einen Park jagen, sich mal da vorstellen, sagen, hast du einen Knall? Ja, das könnte man ja alles tun, aber das haben die ja auch nicht gemacht, das ist ja genau der Punkt. Also veritable Kritik aus meiner Sicht zu sagen, man muss ja nicht gleich das Ausland propagieren, aber bitte dann macht doch irgendetwas, setzt euch irgendeiner Gefahr aus, irgendeinem Risiko und dann kommt als Antwort oft, gerade in Chats, also ich habe ja einen furchtbaren Hass gegen anonyme Chatter entwickelt, dann kommt gerade im Chat immer ganz schnell, ja, aber das ist ordnungswidrig. Ja, das ist mit einem Bußgeld von 20 Euro belegt. Und dann frage ich nochmal nach, ist das jetzt Satire, ist das ein Scherz oder? Nein, nein. Ja, und dann fällt mir wieder Lenin ein mit seiner Bahnsteigkante und der Revolution. Also deswegen, ich nehme das ja an, was du sagst, wenn du sagst, das kann ja nicht die Lösung sein, im Ausland ist nicht besser. Absolut nicht, nein. Aber jeder, der sagt, das ist für ihn zu viel Mühe, dem stelle ich die Gegenfrage, welche Mühe bist du denn bereit zu geben? Und ich glaube persönlich nicht, dass das, was wir wollen, ja, die Art von Revolution, ich nenne das immer Revolution für unser Grundgesetz, von dem ich zutiefst überzeugt bin, bei aller zulässigen Kritik und Notwendigkeit an Reformen. Ja, wo soll das sonst herkommen? Ich weiß nicht, hast du einen Gegenvorschlag statt Weggehen?
Der Gegenvorschlag zum Weggehen ist, dass wir uns organisieren. Der Kampf, den man gegen uns führt, wir sind nicht die Mehrheit, aber wir sind eine sehr große Minderheit. Das hat man schon daran gesehen, wie viele Leute hier ungeimpft geblieben sind. Im Ausland ist das ganz ähnlich. Wir sind Millionen, aber die andere Seite, die hat alles zur Verfügung, um uns einzuhegen. Ja, die arbeiten mit allen Möglichkeiten, die sie haben. Wir haben nichts außer unserer Anständigkeit, aber das ist sehr viel. Unter Motivation ist das das absolut Höchste. Die anderen sind auch nicht dämlich, aber die haben keine primäre Motivation, die kämpfen für nichts Integeres. Und deshalb müssen wir uns vernetzen. Es gibt so viele Leute, ich bin seit Jahren im Internet, wie ihr sicherlich auch. Da gibt's noch andere Leute außer Kai Wahn und außer Paul. Und die müssen wir alle zusammen und mit uns zusammen auf die Straße. Und da müssen Millionen sein in Berlin und in den Landeshauptstädten. Jeden Tag. Und zusätzlich ein Generalstreik. Und dann wollen wir mal sehen, ob die Leute, die da oben sitzen und die keine Ahnung haben und die uns in diese Lage gebracht haben, ob die noch weitermachen.
Ich danke dir. Ich danke dir. Ich muss sogar sagen, persönlich stimme ich da komplett zu und sage dann immer, dann fällt mir ein, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, denn das ist ja gerade das Problem. Vernetzen versuchen wir hier. Ich denke, das ist hier heute Abend eben auch so eine Vernetzung. Wir machen genau das, damit die Menschen zusammenkommen. Na, danke für den Applaus, so war es gar nicht gemeint. Aber vernetzt euch weiter, unbedingt, da schließe ich mich an. Du hast dich als Nächster gemeldet.
Ja, Michael ist mein Name, Nachname lassen wir, weil... Ich bin ausgewandert 2016 nach Australien. Genau das, was du gesagt hast, um eben, Australien hat einen riesigen Nachteil, es ist weit weg, aber es hat einen riesigen Vorteil, es ist weit weg. Und was da passiert ist, ist natürlich, ich bin 2008 einer der Hauptakteure der Finanzkrise in Deutschland gewesen, sehr prominenter Banker und habe dann auch zum ersten Mal festgestellt, was die Politik in Haushaltsausschüssen macht, wenn man ihnen demonstriert, wenn ihr das tut, kostet es den Steuerzahler 500 Millionen. Die Antwort war, sie verstehen Politik nicht. Und das hat mir so den ersten Knacks gegeben. Vorher war ich kein politischer Mensch. Ich habe das mehr oder weniger über mich ergehen lassen, weil ich auch in 6 verschiedenen Ländern gelebt habe. Und so war 2015 auf meine Frage, die sich auf den September 2015 in München, sprich die ersten Migranten-Flüchtlingsströme bezog, habe ich Angela Merkel am 3. Oktober zur Einheitsfeier in Frankfurt persönlich gefragt, was denn noch passieren muss, dass sie zurücktritt. Dahin bin ich von Rentnern dermaßen niedergemacht worden, dass ich zum ersten Mal gesagt habe, wow, ich war respektvoll, Frau Bundeskanzlerin, warum, was muss noch passieren? Sie tun das mit voller Absicht. Und habe dann gesehen, wie sozusagen die Menschen um mich herum reagiert haben, was mir absolut, so wie es euch jeden Tag geht, zum ersten Mal passiert ist. Und deshalb habe ich gedacht, okay, was kann man tun? Ich wandere aus, ich baue da ein Haus, bin am Strand. Und eigentlich interessiert mich Deutschland nicht. Was ich aber durch Corona gelernt habe, was mich in Berlin wieder festgesetzt hat, ist, dass es genau das ist, was mein Vorredner gesagt hat, dieses Problem ist global. Und dieses Problem wird von einer Einheit vorgegeben, für die ich fast rekrutiert worden bin. Und von daher weiß ich, wir sollten uns darauf vorbereiten, das ist diese C40. 40 Städte weltweit werden im Moment sektioniert auf 15-Minuten-Cities. Das heißt auch hier, ihr werdet nicht quer durch Berlin fahren in den nächsten Monaten oder Jahren. Es wird kommen, weil wie unser Vordenker Juncker irgendwann gesagt hat, wir hören nicht auf. Wir bleiben kurz stehen, wir schauen die Reaktion an und dann machen wir weiter. Und genau das passiert. Vernetzen ist gut. Warum bin ich hier? Weil ich glaube, dass man vom Ausland wieder zurückkommen muss. Und eure Argumente, im Kreuzfeuer zu stehen und öffentliche Person zu werden, ist das Beste, dieses Land zu verlassen. Da gibt es gar keine Frage. Und danke auch für euren Mut, weiterzumachen. Für jemand, der nicht so exponiert ist wie ich, ist es die Verpflichtung, zurückzukommen. Und letztendlich, was ist meine Motivation, meinen Kindern eine Option zu geben, wie ich sie hatte? Nämlich, ich kann was lernen, ich kann zum Flughafen gehen und kann mich in London bewerben oder New York. Oder ich will ins Bürgergeld. Aber kein, auf Deutsch gesagt, fetter Bürokrat wird das meinen Kindern vorgeben, sondern es ist ihre Entscheidung. Und das ist mein täglicher Kampf. Ich habe 3 Kinder. Von daher möchte ich Ihnen das übergeben, was ich vorgefunden habe. Ich komme auf einem kleinen Dorf, habe in New York, in London, in Dublin, in Singapur gearbeitet. Und das ist nur möglich, wenn es von oben nicht vorgegeben wird. Das ist die Freiheit, die ich gerne jedem Kind geben würde. Und ansonsten, was habe ich getan? 29.08.2020 war eine Riesendemo. Es waren 1 Million Menschen unterwegs und danach wurde es immer mehr. Ich bin mit dem Wasserwerfer bearbeitet worden im November von meiner Regierung. Das sind die Wahrheiten. Nur, was ist passiert? Bei jeder Demo wurden es weniger. Dann kam die Sache mit Ballweg. Auf einmal waren wir 5.000, 500. Auf einmal waren wir nur 50. Thorsten Schulte, der Mann mit dem Koffer, hieß da, glaube ich, seine Tour, stand vor dem Brandenburger Tor. Ich habe kurz mit ihm gesprochen, da waren 18 Leute zum Schluss. Und das ist das Problem. Ihr lasst euch einschüchtern. Geht hin, kommt, zeigt Gesicht. Ihr braucht noch nicht mal zu schreien oder einen Umzug, sondern einfach da stehen und nichts tun. Früher gab es mal eine Idee, jeder, der so denkt wie wir, einfach in einer Fußgängerzone zu jeder vollen Stunde 2 Minuten stehen bleiben. Damit ihr seht, wie viele sind das. Und zu euch im Ausland, man kann zu Olli Janich stehen, wie man will. Man sieht, man kann auch in den Philippinen verhaftet werden. Dieses Problem ist global. Und ob du in einem europäischen Ausland auf einer Insel bist, irgendwann klopft es an der Tür. Und dann hat der Generalstaatsanwalt aus Köln ohne irgendwelche Begründung irgendwas geschickt und dann ist es vorbei. Und deshalb herzlichen Dank für euren Mut, auch im Namen von meinen Kindern. Danke für alle, die hier seid. Ich bin hier, was heißt kämpfen? Widerstand leisten. Seit 7 Jahren habe ich kein Gehalt. Das heißt, ich zahle keinen Cent Steuern. Ich probiere mich so durchzubringen, dass es geht, aber ich bin hier. Und letztendlich ist es das, was wir tun können. Denn eins ist klar, diese Leute, die jetzt die Macht besetzen, mit all den Gesetzen, die sie haben und aller Warnung vor der AfD, und da bin ich auch bei euch, ihr könnt wählen, was ihr wollt, es wird sich nichts ändern. Obwohl ich sagen muss, dass es auch in diesem Apparat Politiker gibt, aus meiner Sicht, den ich persönlich kenne, Peter Behringer, der informiert, schaut euch die Kanäle an, schaut euch an, was sie im Haushaltsausschuss für Hunderte von Millionen verteilen und dann wundert euch, wo das herkommt. Es ist nachzuvollziehen. Das Argument, was ich oft kriege, ist, schau, du hast ja auch die Zeit. Und meine einzige Frage ist, schaust du dir Sonntagabend den Tatort 2 Stunden an? Weil in dieser Zeit könntest du etwas lernen. Und dann verstehst du es auch. Danke an euch.
Tja, wow. Würde ich auch sagen, das interessante, sehr interessantes Stichwort aus meiner Sicht sind diese 15-Minuten-Städte. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Berlin wird gerade zu so einem Ding. Man kann es mit Händen greifen. Ja, also Charlottenburg-Wilmersdorf, ja, du versuchst am Kaiserdamm irgendwie, da gab es ja eine Absenkung zum Beispiel. Die Anzahl der rätselhaften Baustellen in dieser Stadt, wo nie jemand ist, ja, wo dann zufälligerweise alle Abfahrten auch zu sind, Durchfahrt nur für Anlieger. Ich habe natürlich ständig irgendwelche Anliegen und mir ist es auch vollkommen egal. Ja, ich bin eh Fahrer eines zu großen Autos, das zu viel Benzin verbraucht. Aber es ist so offenkundig, wie Schikanen eingebaut werden an allen Ecken und Enden. Und wenn man sich dann erkundigt bei irgendwelchen Ämtern oder so, nee, da wissen sie gar nichts von und auch die ganzen Sperrungen ist keine überzufällige Häufung. Die Straßenbauer sagen was anderes. Also nach meiner Überzeugung passiert gerade genau das in Berlin. Ja, ganz genau das. Bitte.
Ich würde gerne noch mal auf
Sie das uns auch Ihren Namen oder du?
Nein? Katja bin ich. Ich denke schon ganz lange über das Auswandern nach und ich möchte nicht sagen müssen, ich gehe heute und dann für immer. Ich habe selber 3 Kinder. Für die möchte ich gerne eine Möglichkeit schaffen, die sind auch schon jung erwachsen, dass sie eben nicht in den Krieg ziehen müssen. Es sind 2 Jungs dabei und ich habe eine Firma. Und was muss ich bedenken, wenn ich jetzt gehe, aber denke, ach naja, vielleicht möchte ich in 10 Jahren wiederkommen. Und das ist eigentlich das, was mich beschäftigt, warum ich jetzt auch noch da bin.
Also Mark Twain hat mal gesagt, es ist ganz leicht mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe es schon 100 Mal gemacht. Und so geht es mir mit dem Auswandern. Es ist jetzt meine 3. Auswanderung gerade. Und ich muss sagen, das wird immer leichter. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Du hast in wie vielen Ländern wirklich richtig gelebt?
Gelebt habe ich schon in sehr vielen Ländern, aber ich bin so ein durchfahrender Tourist, weil ich als Reporter oder zur Seefahrender immer mich mitbringe als Stück. Also ich gucke mir das immer an. Also ich lebe in mir selbst. Also ich bin, was das auch angeht, jemand, der sagt, ins Ausland gehen kann auch dazu führen, dass du den Weg nach innen findest, weil ich glaube, es ist ganz wichtig bei all dem Irrsinn, der einen umgibt, dass man diese Repression da draußen auch nutzt, um seinen inneren Frieden zu finden. Dann ist man auch nicht so leicht erschütterbar, wenn man im Ausland ist. Also es ist ein ganz wesentlicher Punkt, ja, dass man sagt, okay, gibt es irgendetwas in mir, was hält? Und das habe ich mir während der Corona-Zeit ja auch gestellt. Wer steht hinter mir, wenn kein Mensch mehr hinter mir steht? Das habe ich mir wirklich gestellt und habe darauf Antworten gefunden, dass man sich nicht nur total lost fühlt. Und für mich ist das so, wenn ich heute ins Ausland gehe und ich bin in 2 Jahren 100% komplett weg, auch mit der Company, dann ist es für mich nicht so und ich komme nie wieder zurück und so, euch zeige ich's, weil ich gehe nicht davon aus, dass das irgendjemand merkt, das mache ich ja für mich. Weil im ständigen Kampfmodus leben ist echt ungesund. So. Und ich werde jetzt vielleicht irgendwann wieder zurückkommen, wenn sich das Klima in diesem Land geändert hat. Und wenn du jetzt ins Ausland gehst und dann irgendwann sagst, okay, gefällt mir nicht und das Klima in Deutschland ändert sich vielleicht wieder, dass du wieder zurückkommst, kannst du das gerne tun. Aber da sind wir bei dem Mann, der vorhin gesprochen hat. Weißt du, ich habe bei dir etwas rausgehört, dass du vorher ein normaler arbeitender Mensch warst und jetzt bist du zu einem politischen Menschen geworden, bist ein politischer Mensch geworden. Und mich hat man gefragt, immer auch damals schon, ja, was hätte man denn machen sollen damals? Dann habe ich gesagt, das, was man heute, nicht mit, würde schon reichen. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass immer mehr Menschen einfach sagen, ich mache nicht mit. Und es gab ja auch in den letzten Wochen diese Möglichkeit. Ich muss sagen, da waren Bauern auf der Straße und viele haben sich das angeguckt und haben denen alle Daumen gedrückt. Und da hätten eigentlich alle alles stehen und liegen lassen müssen, sagen, ich schließe mich denen an. Weil ich kann sagen, worauf Politiker reagieren, auf Menschen, die nicht mehr weggehen. Einfach Präsenz zeigen Und wenn Menschen auch ohne Bühne einfach hingehen und Präsenz zeigen, hat das eine viel größere Wirkung, als wenn ich oder Paul auf eine Bühne geht, weil dann weiß man, wenn man wegverhaften muss. Deswegen war ja auch die Idee mit den Spaziergängen so richtig gut. Das fand ich total gut, dass Menschen einfach so, aber Demokratie ist eine vollkommen zähe Veranstaltung. Und was die wissen ist, dass wir so getrimmt sind, das muss alles ganz schnell gehen. Die sind ja, das sind wir bei Juncker, die sind sehr klein, sehr gut organisiert und sie haben ein Klassenbewusstsein. Und die Ausführenden sind, die kriegen ja von oben ihr Leckerli. Eine Frau von der Leyen als Laiendarstellerin macht das ja nicht aus Eigenmotivation. Die kriegt dann irgendwie Bill Gates auf den Schoß, darf sie sitzen. Deswegen macht sie das, ja. Sondern wenn uns das nicht mehr gefällt, was in diesem Land passiert, da haben wir ja während der Corona-Zeit gesehen, dass Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Und ich warte auf den Moment, wo es den Deutschen mal so richtig reicht. Schließt euch an, hatten wir doch schon mal. Und nicht noch mal 40 Jahre warten. Wir werden von Idioten regiert. Dann geh auf die Bühne und jag sie aus dem Amt. Was ist denn daran so schwer? Sich hinstellen, ich kann es nicht mehr machen. So. Und das hat natürlich Nachteile, wenn du da alleine bist. Kommst du noch mit? Hingehen und einfach bleiben. So. Und das, wenn man, ich habe darin keine Erfahrung. Wenn du eine wirkliche politische Veränderung haben willst, musst du ein Risiko eingehen in der Demokratie. Und wenn du das alles nur einer Partei überlässt, dann ist es gelenkt. Und es ändert sich nichts. Es wird sich nichts ändern. Auch eine Sarah Wagenknecht wird maximal die Wahlerfolge der AfD ein bisschen schmälern und dann wird nichts passieren. Was aber passieren wird, dass die Grünen mit der CDU dasselbe machen und mit Merz kommt Krieg. Das wird passieren und wir schauen uns das dann an. Und ich möchte mal ein Bild bemühen. Ich fahre viele Passstraßen als Motorradfahrer. Ich weiß nicht, wer ist schon mal Passstraßen gefahren mit dem Bus? Mit dem Bus, ja? Stellt euch vor, ihr sitzt in diesem Bus, irgendwo Stilfser Joch in so einem schönen alten italienischen Bus und ihr seid da 60 Leute und der Busfahrer ist offensichtlich besoffen. Und es ist jedem klar, dass er die nächste Kurve nicht mehr richtig kriegt, ja? Also die Haarnadelkurven, das ist nicht, also, da guckst du nicht noch 17, sagst, wo, wie das wohl endet, da greift, nein, da greifst du doch ins Lenkrad, obwohl du gar kein Busfahrer bist. Machst du, sag, ich würde gerne hier aussteigen, okay? Und wir sehen, dass diese Regierung dieses Land in den Abgrund fährt und denken, wo das wohl ausgeht. Nein, wir fahren in den Abgrund. Ganz praktisch, greif dem Fahrer ins Lenkrad. So einfach ist das. Ja? Und wenn du jetzt sagst, das habe ich ja noch nie gemacht, auch bei diesem Bus hättest du es noch nie gemacht, aber du würdest es tun. Unsere Staatsform ist so abstrakt, dass wir nicht gelernt haben, einzugreifen. Das hat man uns abtrainiert, bereits in den Schulen, weil wir auf Gehorsam getrillt sind. Das ist unser Schulsystem. Wir werden dafür belohnt, dass wir konform werden. Das müssen wir erkennen, dass wir konform sind. Wir wollen nicht solo dastehen. Man droht ja dem Einzelnen immer mit Ausschluss aus der Gruppe, mit Homeoffice, Einzelhaft. Das ist Julian Assange aber noch als Serviceleistung verkauft. Und wenn wir das mal erkannt haben, dass wir uns wie Schafe benehmen, weil wir so gedrillt werden, dann sollten wir aufstehen und sagen, sag mal, das ist doch, was ist denn das? Wer regiert uns denn da? Das sind doch Leute, die sind doch Flachpfeifen. Die können doch nichts in ihren Ämtern, das muss man doch mal so sagen. Da ist doch keine Außenministerin oder ein Bundeskanzler, wo man sagen kann, Respekt, was der weiß. Das ist doch kein Weizsäcker, kein Willy Brandt, kein Wehner, kein Strauß. Das sind doch, ehrlich, die können doch nichts. So, warum lassen wir uns von denen regieren? Und es ist müde, Paul kann mir das vielleicht auch bestätigen, wenn man immer die Leute versucht aufzuwecken, das ist jetzt Zeit des Erwachens, stört dich das gar nicht? Und mich würde das freuen, wenn immer mehr Leute das stört. Und ich dachte, als Ballweg damals dazu aufgerufen hat, als Otto Normalbürger, dass das viel mehr Leute werden würden. Ballweg wird das dieses Jahr wiederholen. Und da werde ich auch hingehen, obwohl es gefährlich ist. Aber ich wünsche mir 10 Millionen! Und nicht streamen. Da habe ich keine Zeit. Da kann ich nicht hin, da habe ich keine Zeit. Wenn du dieses Land verändern willst, dann musst du dir mal für eine Woche oder zwei Wochen Zeit nehmen und zieh für zwei Wochen nach Berlin. Das wird etwas verändern.
Ja, und wenn ich trotzdem noch mal nachschieben darf, weil die ursprüngliche Frage war ja nicht Unendlichkeit, sondern mit der Unumkehrbarkeit des Weggehens. Das glaube ich, ist es eben gerade nicht. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Ich finde, dieses Weggehen, ins Ausland gehen, da auch neu anzufangen, sich dieses Risiko auszusetzen, mir hat das wahnsinnig viel gebracht. Also nach meiner ersten Auswanderung, als ich das erste Mal wirklich komplett weg war und festgestellt habe, ach guck, man muss das ja gar nicht machen wie in Deutschland. Das geht ja genauso, wenn es da gar kein Gesetz für gibt. Ja, dass alles wegfällt, es war so unglaublich befreiend. Das war für mich der fast größte Akt der Emanzipation überhaupt. Und ich bin dann immer wieder zurückgekommen. Das war gar nicht geplant. Am Anfang dachte ich beim ersten Mal, ich komme niemals wieder in dieses fürchterliche Deutschland. Das war vor vielen Jahren. Dann bin ich wieder gekommen. Jetzt bin ich eher weggegangen mit dem Gedanken, ich komme wahrscheinlich irgendwann wieder. Jetzt habe ich ein bisschen die Sorge, dass ich nie wiederkomme, weil ich es nicht kann. Ja, was man sich vorher so als Sicherheit sagt, ist ja dann der gröbste Irrtum. Also will sagen, es geht gar nicht darum, ob man dann wann wiederkommt. Das sich befreien daraus, das sich losmachen, ist wirklich eine wahnsinnig kraftvolle Sache. Das hilft unglaublich und nichts daran ist unumkehrbar. Ja, den Pass können sie dir noch nicht wegnehmen, wobei ich nicht sicher bin, dass da nicht noch Gesetze kommen. Also, dass dann irgendwann mal, wenn du gerade zufällig draußen bist, irgendein Beschluss verkündet wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann wäre ich nur gern der Erste, dann kann man es gut inszenieren und vielleicht eine Sendung draus machen, Kevan. Also, da machen wir einen Wettbewerb draus. Die nächste Frage kam aber von hier drüben. Ich glaube, wir kennen uns schon von einer der früheren Veranstaltungen. Sagst du nochmal deinen Namen?
Das ist richtig, mein Name ist Sergantenbein. Ich habe eine zweiteilige Frage und zwar bezogen auf den Herrn Hartmann. Der hat gesagt, er könne erst auswandern, wenn das mit seiner Altersrente und seiner Betriebsrente soweit in Ordnung gebracht ist, weil er vorher einfach die ökonomische Grundlage nicht dafür sieht oder hat. Okay, Kevan, beziehst du aus deiner Tätigkeit, aus deiner früheren Tätigkeit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Altersbezüge oder Versorgungsbezüge?
Natürlich nicht. Ich war immer freier Mitarbeiter. Wenn wir freie Mitarbeiter waren, hat man uns nach etwa 7 Jahren rausgeworfen, damit wir nie ein Recht haben, uns einzuklagen. Und das, was ich an Rente bekomme, das ist so lächerlich. Ich werde nie Rente bekommen, aber ich bin auch kein Rentner. Ich werde nie in Rente gehen. Ich werde immer irgendetwas tun und nicht mich aufs alten Teil zurücksetzen und dann so. Das wird nie so sein. Und von daher, weißt du, ich glaube, vielleicht ist es mal so, ich habe 3 Kinder oder 4 Kinder mit 3 Frauen und hintereinander. Und immer wenn die Frau einen verlässt, ja, die große Liebe, die einen verlässt, bricht ja für den Mann eine Welt zusammen. Er ist total überrascht, weil er dachte, er ist super. Die Frau sagt, nee, gar nicht und so weiter. Und dann weiß man ja gar nicht, wie es weitergehen soll, um festzustellen, es geht weiter. Und es ist dann anders. Und ich glaube, dass ins Ausland gehen auch eine Form ist, sich erwachsen zu werden von einem Nanny-Staat, der sich um alles kümmert. Dann wird das vielleicht auch später anders beurteilt, was man gut und was man schlecht fand. Einfach Eigenverantwortung übernehmen, sagen, was brauche ich eigentlich von diesem Staat? Dann wird man auch sehr vieles zu schätzen wissen, was man an Deutschland gut findet, aber vieles vermisse ich im Ausland nicht. So. Und deswegen, wenn man diese Erfahrung aber gar nicht machen will, wenn man gerne im Hotel Mama weiter leben will, das ist einfach, man spricht die Muttersprache, man kennt sich aus, woanders ist irgendwie anders, da fahren die auf der anderen Seite oder so, man weiß es nicht, will man alles über Licht machen, dann soll man hier bleiben. Aber dann soll man sich auch nicht beschweren. Oder man engagiert sich. Und der Punkt ist einfach, ich frage mich, was noch passieren muss in diesem Land, dass die Bürger aufstehen und sagen, das lasse ich mir von dem Staat, dem ich das Geld gebe, nicht mehr gefallen. Weil es hat für mich während der Corona-Phase etwas stattgefunden, das ist für mich eben die Herzensform Übergriffigkeit. Man hat es geschafft, dass sich Menschen eine Spritze haben setzen lassen, nur aus Angst vor sozialer Ausgrenzung. Und das, was sie mit sich selbst machen, eine Form von staatlicher Vergewaltigung, das ist eine Zäsur. So, also eine Zäsur dahingehend, das Recht vor körperlicher Unversehrtheit ist nicht mehr gegeben und das ist wiederholbar. Und da aus dieser Sicht gab es zwar Widerstand, aber sie sind verdammt weit gekommen. Und natürlich ist ganz klar, wenn wir jetzt über Geopolitik sprechen wollen, dann ist es total langweilig. Was wir im Moment erleben ist ja, dass alles hochskaliert werden soll. Die Probleme, die wir auf diesem Planeten haben, die sind nur noch global zu lösen. Alles ist total global und deswegen können es nur noch ganz, ganz wenige Leute, die eine Weltregierung machen, weil Demokratie ist einfach zu langsam. Und unsere Politiker haben auch die Aufgabe, dass sie so ätzend sind, dass man sich von Politik komplett abwendet, damit die durchregieren können. Wir müssen uns unser Europa wieder zurückholen. Und wir müssen vor allem aus diesen Organisationen, diesen gesichtslosen Bürokratien raus. Wir haben jetzt gerade ja, glaube ich, von Hofreit gehört, dass er, glaube ich, Tschechien rausschmeißen will aus der EU. Ich glaube,
Slowenien war das.
Slowenien. Ja. Dann kann man aussteigen. So? Ich bin für Dexit.
Raus aus
der EU, aus dieser komischen Firma. Ja. Raus aus der NATO, raus aus der WHO. Das würde ich einfach mal fordern. Ja? So. Nee. Ja. Das will ich nicht, weil das sind Das trifft sich ja alles in Brüssel und das sind eigentlich nur Zentralen für Korruption und Lobbyismus. Und man kann heute schon sagen, dass wir in einem System leben, wo immer weniger Leute mit immer mehr Geld bestimmen, okay? Und das muss man sich auch gefallen lassen. Aber wir sind, was soll ich denn machen? Wenn uns das als Kollektiv stört, sollten wir aufbegehren. Und deswegen, solange, da bin ich wieder dabei. Solange wir uns aber mit ihrem Geld beschäftigen und gängeln lassen und keine eigenen Strukturen aufbauen, wird sich nichts ändern. Diese Veranstaltung wird nicht bei YouTube übertragen werden. Wir haben eigene Server, eigenes Zeug. Und das meine ich, sich selbst ermächtigen. Und das haben wir nicht gelernt. Aber wir kommen als sehr mächtige Menschen auf die Welt. Ich sage das immer wieder in meinen Vorträgen, wenn ich sage, ja, ich habe ja nicht den Mut. Wenn du auf die Welt kommst, entscheidest du dich, durch diesen wirklich engen Geburtskanal zu gehen. Du entscheidest dich dafür und du hast das Vertrauen, auf der anderen Seite auf Atem umzustellen. Du hast vorher noch nie Sauerstoff geatmet. Du kennst dort niemanden. Dann geht das Licht an, du schreist und dich nimmt jemand entgegen. Du bist ein wahnsinnig mutiger Mensch. Und während der ganzen Erziehung trainiert man dir das alles ab und nimmt dir das Rückgrat raus. Wir stehen auf, wir lernen laufen, obwohl wir immer wieder hinfallen. Wir lernen selber sprechen, wir lernen zu widersprechen. Und irgendwann werden wir über das Schulsystem, ja, in ein Hamsterrad eingepreist, was von innen aussieht wie eine Karriereleiter. Das müssen wir endlich erkennen. Das müssen wir erkennen. Und wenn wir das, wir brauchen einen wirklichen Perspektivwechsel. Und wenn wir das mal erkannt haben, sagen wir, was ist denn das eigentlich? Das ist eine Simulation von Demokratie. Das ist auch eine Regierungsform. Das heißt, dass das Menschsein vollkommen anders empfinden. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen spirituellen Ansatz, weil es gibt ja den Great Reset schon. Das ist der Tod. Und es ist gut, dass es den gibt. Man möge sich vorstellen, unsterblich mit Bill Gates auf diesem Planeten, wer will denn das? So. Und dass wir so reagiert haben in Europa, in Deutschland, hat natürlich damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft der Tod tabuisiert wird. Das ist genau der Trick. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod. Erstens war ich dreimal verheiratet, also fast. Dann bin ich Motorradfahrer und Fallschirmspringer. Und sich damit mal beschäftigen, das Leben ist endlich. Vor was hast du Angst, dass der Staat irgendwann, du musst auch mal aufstehen und gegen ein paar Idioten kämpfen, das macht auch Spaß. Widerstand macht auch Spaß. Es macht auch Spaß. Okay? So. Und das ist wie wenn du ein Fußballfan bist, du sagst, ich gehe nicht mehr zu dem Spiel hin. Die Mannschaft kannst du vergessen. Warum? Die haben gestern verloren. Da gehst du doch wieder hin. Warum machst du das nicht bei deiner Regierung? Und wenn du sagst, das kann ich aber besser, dann geh doch in die Politik und mach's besser. Ich bin schon in der Politik. Ich bin ohne Parteibuch, deswegen bin ich unparteiisch. Ich bin viel freier, als wenn ich in einer Partei wäre. Wir haben es bei den Grünen gesehen, die ich mal gewählt habe. Wenn du glaubst, dass du die Institution verändern kannst, die Institution verändern dich, das wäre für mich ein Fehler. Okay? Und was ich mir wünschen würde, ist, dass bei den Menschen in ihnen etwas wieder frei kann, nämlich der Wunsch nach Freiheit. Und wer Kinder hat, erlebt es bei Kleinkindern, wie frei die sind, wie viel Mumm die haben. Und das ist doch das Coole, dass Kinder, kleine Kinder, vollkommen untaktisch kommunizieren. Wenn du ein blöder Vater bist, dann bist du ein blöder Vater. Das sagen die dir ins Gesicht. Wir sind so autoritätsgläubig. Der Herr Drosten hat das gesagt mit seinem weißen Kittel und die sitzen bei der Bundespressekonferenz. Boah, das sind doch einfach Laiendarsteller. Ich habe das Glück, dass ich nicht wirklich Eltern hatte. Ich habe die Autoritäten nie gehabt. Also habe ich nicht diesen Respekt. Ich frage mich immer, vor was haben die Leute denn eigentlich Angst? Dass Angela Merkel die doof findet? Oder irgendein Polizist oder der Lanz schwobelt, was wir für Typen sind? Wer guckt denn das? Wer guckt denn Maischberger? Wer guckt denn das? Für wen ist das denn ausschlaggebend, was in der Taz über ihn drin steht? Wer liest denn das? Wer liest denn die Süddeutsche Zeitung? Wo warst du denn ohne dich irgendwo anders? Ist doch in Ordnung. Diese Angst davor zu haben, wie stehe ich jetzt vor Leuten da, die ich verachte, das verstehe ich nicht.
Ja. Ja.
Verstehe ich nicht, Paul.
Ja, ja.
Ich verstehe es nicht.
Nur ist trotzdem, und du hast ja völlig recht, und trotzdem, ich lache mich krank, wenn Staatsanwaltschaften mir Briefe schreiben oder Kommissare sich vor mir aufbauen und Handschellen rausholen. Nur, am Anfang war ich wohl beeindruckt. Und wenn du erlebst, wie jemand einen Brief der Staatsanwaltschaft auspackt, den zittert die Stimme, die wackeln mit den Händen, die sind völlig neben sich, allein weil sie vorgeladen werden irgendwohin. Hast völlig recht, die zentrale Aufgabe ist die Überwindung des jeglichen Respekts vor diesen Autoritäten. Was ich sehr empfehlen kann, sind Verhöre. Da sollte man unbedingt teilnehmen. Lacht sich kaputt. Also vornehmlich beim Staatsschutz. Aber es ist eben auch, man muss eben auch ein bisschen so sein. Man muss eben Fallschirmspringer und Motorradfahrer sein. Also so ein bisschen risikoaffines Verhalten haben, vielleicht eine Taucheruhr tragen und ein bisschen verrückt. Dann fällt es einem halt leichter. Also es ist aber ein Leap of Faith, wenn du jetzt den Geburtskanal am Anfang hast, den muss man halt irgendwie mal machen und sich irgendwie überwinden, das zu tun. Das ist schon ein Prozess. Ja, das ist schon ein Prozess. Es ist auch unangenehm, man muss sich dem aussetzen und stellt dann hinterher, und da sind wir wieder beim Ausland aus meiner Sicht, man stellt dann hinterher fest, man es durchgemacht hat, dass es schon sehr befreiend ist. Und dann fragt man sich rückblickend, oh Gott, was war ich für ein Idiot? Warum habe ich jemals Angela Merkel ernst genommen? Weil das habe ich in dem Fall nicht. Ich glaube, die Schweizer Romanfigur hatte noch eine Nachfrage oder einen zweiten Teil, ja, Herr Gantenbein.
Ich möchte an die Demonstration im August des vergangenen Jahres erinnern. Und richtig ist, Kevan, du hast früher selbst die Grüne Partei gewählt und hast in deiner Rede erwähnt, lobend erwähnt, den Unternehmer Herrn Grupp und hast gesagt, dem Land ginge oder würde es viel besser gehen, wenn es mehr von diesen Menschen gäbe. Aber es ist genau diese Person und genau dieser Unternehmer, der in der Wahlperiode davor aus seinem Wohnzimmer heraus mit seiner Familie Werbung für die Grüne Partei gemacht hat. Den Cassandra-Komplex, den du dir vorhin selbst zugeschrieben hast, kann ich an der Stelle nicht erkennen. Dann hast du über die Selbstermächtigung gesprochen. Wir sind, das heißt, ich war nicht dabei, die Demonstrationsteilnehmer sind dann anschließend nach der Rede über die Leipziger Straße durchs Regierungsviertel ein bisschen gelaufen, unter den Linden, wenn ich mich recht erinnere, überall durch leere, also unbewohnte Gebäude, Bürogebäude, die zu diesem Tag einfach leer waren. Das heißt, diese Veranstaltung fand außerhalb dieser Region gar nicht statt. Nirgendwo in der Republik hat man davon Notiz genommen. Dabei wäre es ein einfaches gewesen, denn so viele Menschen waren vor Ort, zu sagen, okay, wir teilen uns auf, wir machen ein Picknick, die einen warten unter den Linden beim ZDF und die anderen vorm ARD-Hauptstadtstudio und wir bleiben hier so lange, bis Kevan seine Rede vor der Kamera, vor laufender Kamera vorgelesen hat. Dann hätte die Veranstaltung stattgefunden. Und ich sehe nicht, also selbst wenn wir erneut erleben, dass 1 Million Menschen auf der Straße sind oder wie du es dir gern wünschst, 10 Millionen. Wenn das nicht im Fernsehen kommt, dann findet es eben nicht statt. Man muss andere Wege finden. Und ich weiß nicht, da ist mir dann von mir aus Oscar Lafontaine mit einem Generalstreik lieber als jemand, der sozusagen das Land einfach verlässt. Warum haben wir das nicht gemacht im August? Warum sind wir einfach durch leere Blocks gezogen und haben zugelassen, dass die Veranstaltung im Rest der Republik nicht stattfand?
Okay. Warum wir das zugelassen haben, kann ich dir nicht sagen, aber ganz kurz zu Herrn Grupp. Ich finde die Haltung, die Herr Grupp hat gegenüber, wie man eine Firma führt, gut, nämlich dass ein Unternehmer auch mit seinem Privatvermögen haften sollte und nicht sagen, ich nehme alles vom Staat mit und ich nehme die Gewinne mit und wenn es nicht gut läuft, dann soll die Stütze kommen. Das finde ich gut. Ich weiß, habe ich mir sagen lassen, dass Herr Grupp auch für die Impfung war und seine Belegschaft hat durchimpfen lassen. Finde ich nicht gut, aber das finde ich gut. Ja, aber der hat das gemacht. Wir machen alle Fehler. Ich bin ein Freund von Noam Chomsky, der hat zur Corona-Zeit auch ein paar Dinge von sich gegeben, die ich zweifelhaft fand. Er hat aber die letzten 60 Jahre tolle Bücher geschrieben, die ich jetzt nicht wegschmeiße. Man muss auch die Kultur des Verzeihens etablieren können. Aber zum Thema 10 Millionen. Die Soziologie hat etwas genau erfasst. Bring Menschen, sorge dafür, dass Menschen nicht in großen Gruppen zusammenkommen. Da stellt sich nämlich ein Gemeinschaftsgefühl ein. Und da stellt sich noch etwas ein, was die Elite hat. Klassenbewusstsein. Wir haben es nicht. Weil wir uns nicht in großen Gruppen treffen. Deswegen wollen sie das ja auch verhindern. Und ich glaube, du musst das nicht mehr beim ZDF übertragen. Wenn 10 Millionen Menschen über mehrere Stunden, ein, zwei Tage in Berlin sich erlebt haben, das, was sie dort erlebt haben, ist viel wichtiger, als ob das ZDF das überträgt. Weil diese 10 Millionen Leute sind danach Aktivisten. Und vor allem, wenn sie dann hören, wie ARD und ZDF über sie berichten wird, dann sind sie auf der anderen Seite. Viele Leute, die auf solche eine Demonstration gegangen sind, um sich das mal anzuschauen und die bisher an ARD und Süddeutsche geglaubt haben und dann gelesen und gehört haben, wer da alles war und wie über sie gesprochen wurde, sind dann erst Oppositionelle geworden. Deswegen ist es wichtig, dass viele dorthin gehen, egal wer es überträgt. Es geht um das Gemeinschaftserlebnis, dass wir dort sind. Und es war Vorsatz in der Corona-Zeit, dass man uns sogar in den Familien ins Homeoffice reinpackt, damit man uns isoliert. Wir müssen uns treffen. Das ist ganz wichtig. Ganz viele Leute müssen sich treffen, denn wir sind das Volk. Dann müssen wir uns auch treffen.
Ja, ich finde sogar, Weil ich finde sogar, das haben wir bewiesen. Also wenn ich eins gelernt habe in der sehr kurzen Zeit in den Medien und in den freien Medien, sagen wir technisch ausgedrückt, es ist nicht linear, der Zusammenhang zwischen den offiziellen Klicks und den offiziellen YouTube-Zahlen oder den offiziellen Verbreitungszahlen, die man so hat, und der Anzahl, wie man am Grunewaldsee angesprochen wird oder in irgendeinem Flugzeug aufgehalten wird, sagen, danke, dass Sie das machen. Also da lassen wir uns tatsächlich täuschen von diesen offiziellen Verbreitungswegen. Die Menschen kriegen sehr viel mehr mit und es dauert ganz lange, bis das an die Oberfläche kommt. Die Anzahl der Graffitis hier, RKI, in den Knast, Pandemie, gab es nie, die an den Häuserwänden stattfindet, ist nicht unser Krieg, ist unglaublich, wie das zunimmt in letzter Zeit. Und ich glaube tatsächlich, wenn man also glaubt, es muss ins offizielle Staatsfernsehen, bis es real ist, ich glaube, dann ist man dem schon ein bisschen aufgesessen. Also ich meine sogar, das haben die freien Medien mittlerweile bewiesen, dass das eben gerade nicht sein muss. Tatsächlich glaube ich auch, die Basisarbeit zahlt sich aus und die Menschen haben eine unglaubliche Fähigkeit, das, was sie dann gut finden, auch anzugucken, auch wenn es schwierig ist, ranzukommen. Also da habe ich tatsächlich mal Optimismus, aber die nächste Frage wird das vielleicht gleich wieder ändern. Verrätst du uns deinen Namen?
Mein Name ist Martin, wir kennen uns schon vom Zoomen, Social Media Manager für Schwarz auf Weiß, soll ich mal werden.
Ah, wunderbar.
So trifft man sich mal wieder. Und bei K-Waden waren wir gerade auf dem Workshop tatsächlich. Ich möchte noch ein paar Sachen noch mal dazu bringen zu dem Thema des Auswanderns. Wir saßen 2020 zu Weihnachten auf dem Sofa und dachten so, jetzt gehen wir nach oben, packen unsere Koffer und gehen. Es war ein 5-Minuten-Zeitpunkt, wir sind geblieben und sind immer noch da. Wir waren Silvester 2021 in Schweden, haben uns da umgeguckt und haben etwas festgestellt. Die Menschen dort sind einfach wesentlich entspannter. Und wir stellten fest, dass hier in Deutschland uns die Menschen nicht mehr gefallen. Ihr ja, also ihr, die hier im Widerstand seid, da fühlen wir uns wohl. Wir veranstalten viele Veranstaltungen und versuchen, Menschen analog zusammenzubekommen im Reich Berlin und Brandenburg. Und wenn wir diese Räume haben, wo 40 Leute zum Mittagessen am Sonntag zusammensitzen, dann merkt man, dass dort eine völlig entspannte Stimmung ist. Und sobald wir da wieder rausgehen, zu uns nach Hause, ins Rhein-Endhaus gehen und die Nachbarn über den Garten gucken und unsere Friedensflagge da oben hängt, dann merken wir, wir fühlen uns hier nicht mehr wohl. Und zwar nicht nur wegen der Politik, sondern eben auch wegen der Menschen, die übergriffig sind, die uns auf den Teller gucken, weil wir anders denken, anders sind. Und das ist schwierig. Und wir waren jetzt Silvester wieder in Schweden. Wir waren an einem Ort auf einer Dammwildfarm, wo auch Gunnar Kaiser Zeit verbracht hat während seiner Krankheit, in so einem deutschen Widerstandsnest durch Zufall dort angekommen. Und unser Weg ist im Moment noch wahrscheinlich ein bisschen Schweden, aber wir haben noch mehr Probleme. Wir haben Hühner. Das mag komisch klingen, aber wir haben 21 Hühner. Wir würden gerne nach Schweden auswandern. Wir dürfen nur 5 Hühner mitnehmen. Aber all unsere Hühner haben Namen. Wir können die nicht einfach zurücklassen. Das hört sich komisch an, aber... Das auch mal erwähnt. Und natürlich der größte Punkt ist, wir haben ein Haus, das müssen wir erstmal verkaufen. Wir müssen erstmal die Zeit dazu finden, das Haus zu verkaufen, weil wir ja im Widerstand sind. Also wir sind sehr aktiv in verschiedensten Netzwerken und so weiter. Da fehlt uns meistens die Zeit, uns auch noch um den Hausverkauf zu kümmern und tatsächlich auszuwandern. Aber eigentlich wollen wir gehen, weil uns die Menschen hier nicht mehr gefallen.
Hausverkauf ist auch gefährlich. Sobald dann der Staatsschutz mitkriegt, dass ihr euer Haus verkauft, das ist wie eine Fluchtvorbereitung oder so. Da müsst ihr ganz voll aufpassen, ja.
Wir sind auch schon in Verdacht geraten. Also wir haben bei uns im Nachbarort einen linken Ortsvorsitzenden, linke SED, der eine Akte über unsere Gründer von unserer Firma angelegt hat, über jede einzelne Person, was wir so in den letzten Jahren getrieben haben. Das ist nicht schön. Aber wir machen es trotzdem. Also wir gehen unseren Weg, wir werden im Widerstand weiterarbeiten, auch wenn wir im Exil sind. Wir werden wahrscheinlich nicht für ewig gehen, aber wir werden gehen. Und ob das nun tatsächlich Schweden, Teneriffa, Nordzypern, das wissen wir auch noch nicht. Aber im Moment ist es mehr Schweden.
Was steht denn in Schweden auf den illegalen Grenzübertritt von Hühnern? Also was steht denn da?
Also erstmal darf man nur 5 mitnehmen und zweitens, ja, Jetzt kommt echt der große Spaß. In Deutschland müssen Hühner geimpft sein. Es wird besser. In Schweden dürfen sie nicht geimpft sein.
Also, wenn du also mit 6 geimpften Hühnern in Schweden über die Grenze gehst, dann ist das natürlich ein schlechter Neustart und du bist in Schweden gleich im Knast.
So ist es. Also wir sind auf der Suche nach einem Schiff, das unsere Hühner transportiert. Wenn ein Schiff hat, das nach Schweden fährt, also gerne melden.
Ja, vielen Dank dafür. Herzlichen Dank. Ich stelle mir gerade dieses Bild vor, nachts über die grüne Grenze mit 21 Hühnern unterm Arm. Dann hätte ich als Grenzer Fragen, aber ich glaube, naja, Verrätst du uns deinen Namen?
Ich bin Gernot und ich möchte zurückkommen aufs Stilzer Joch so ein bisschen. Kenne ich vom Rennradfahren. Und das Problem, was wir alle haben, ist, wir wissen nicht, in welcher Kurve dieser Bus rausfliegt. Und ich war früher ITler und als ITler wäre ich vielleicht schon weg. Und ihr habt einen Job, ihr könnt aus dem Ausland wirken und das macht für euch irgendwie Sinn. Ich liebe Brandenburg. Dich mag ich auch. Aber ich liebe Brandenburg und ich bin halt mit Immobilien hier fest und verdiene mit Landwirtschaft und eben Diensten in Immobilien das Geld. Ich kann hier nicht so einfach weg. Also ich würde gerne warten, bis ich die letzte Kurve sehe. Also in der Kurve, vor der letzten Kurve würde ich dann gehen. Also was ist die letzte Kurve?
Ja.
Das ist so meine Frage jetzt.
Okay. Also ich würde mich da anschließen, Kevan, und wenn du dazu noch ein paar gute Aktientipps hättest, dann würde ich die auch nehmen. Also ich weiß nicht, wie das mit Prognosen ist, aber ich finde die immer wahnsinnig schwierig. Wenn ich die letzte Kurve jetzt kennen würde, würde ich sie auch verraten. Aber ich will da anders drauf antworten oder dich auch lassen. Du würdest dich wundern, wie schwierig es beispielsweise für mich ist. Ich habe jetzt nicht die Freiheit zu erklären, wie häufig ich wo in Deutschland bin, aus Gründen. Weil es da immer Dinge gibt, die dazwischen stehen. Ich kann auch nicht einfach, ich könnte schon, du könntest ja auch. Du kannst dir einen Rucksack nehmen, kannst sagen, ne, meine 21 Hühner sollen sie Hühner sein. Aber es hält einen ja immer was hier. Ich glaube, das hat jeder irgendwie. Ne? So, ich weiß auch nur genug von dir, dass ich weiß, du kannst nicht, nimmst nicht ein kleines Täschchen und bist dann morgen hier und morgen da. Man ist ja immer nie so ganz weg. Und meine Antwort darauf ist, wenn man sich schon die Frage stellt, ob das vielleicht die letzte Kurve sein könnte, dann ist es dringend Zeit, bei dem Busfahrer ins Lenkrad zu greifen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich sehe das ganz genauso. Man stelle sich Folgendes vor, vielleicht als Metapher dafür. Wenn du morgen zum Arzt gehst und der hat eine Prognose, du hast doch noch ein halbes Jahr. Könnte ja sein. Was willst du denn da machen? Dann wäre doch alles so jetzt okay, oder? Dann würde das, was du jetzt hast, reichen. Und das, was du jetzt hast, reicht, um ins Ausland zu gehen, wenn du das willst. Aber wenn du noch einen guten Schnitt dabei machen willst, meiner Meinung nach der falsche Ansatz. In Zeiten wie diesen ist es so unberechenbar. Ich würde sagen, wenn du die Möglichkeit hast, take the money and run. Und dann habe ich aber nicht genug. Das, was du mitnehmen kannst, ist das, was du brauchst, was du benötigst. Ich habe mich von ganz vielen Dingen getrennt, weil am Ende zählt dein Leben, deine Zeit. So. Weil was nützt es dir, dass du sagst, wenn ich kurz vorher ausgestiegen wäre, was hätte ich machen können? Und darum geht es nicht. Also ich würde mich auch von diesem ganzen materiellen Denken dahingehend trennen, dass wenn du dich aus diesem Land und dieser Wohlfühlgesellschaft und wie du dir dein Leben ja vorgestellt hast, noch so lange arbeiten und dann schön ins Ausland gehen, ich würde mich davon verabschieden, weil was ist das Leben? Was macht die Zeit eigentlich aus? Es geht um einen wirklichen Perspektivwechsel, dass man diese Krise auch als Chance sehen kann. Wie war dein Leben bisher und wie könnte es sein? Ich suche im Ausland etwas ganz anders und das habe ich dort auch gefunden. Wesentlich mehr Blick auf das Leben, wesentlich mehr Leben, einfach Leben. So, dann verdient man nicht mehr so viel Geld. Man braucht nicht so viel Geld. Es geht darum, Gemeinschaft zu erleben mit seiner Familie und mit Freunden und sagen, das ist das Leben. Und es fühlt sich gut an, ab einem Punkt zu sagen, ich habe da nicht mehr mitgemacht. Das ist das. Und wenn ich glaube, dass alle, die hier heute sind, spätestens mit Corona politisch erwacht sind. Wer kann von sich behaupten, dass er schon weit vor Corona politisch erwacht war? Ganz ehrlich. Also die meisten sind erst mit, wer ist mit Corona richtig politisch erwacht? Das sind schon die meisten Leute. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass sie das bleiben, erwacht bleiben. Und ich glaube, ich möchte die Corona-Zeit dahingehend nicht missen, dass ich mich darüber gefreut habe, wie viele Menschen Interesse daran haben, sich politisch zu betätigen. Dafür gebe ich mal einen Applaus. Das finde ich gut, dass das Leute gemacht haben. Das habe ich mir immer viel früher mehr gewünscht. So, und dazu muss man so eine Krise haben. Und wenn das viel mehr werden würden, dann müssten wir dieses Land auch nicht verlassen. Aber solange wir in einer Minderheit sind, wird die Mehrheit uns dahin gängeln, dass wir uns in diesem Land nicht mehr wohlfühlen. Und dafür ist mein Leben zu kurz. Es ist mir zu kurz. Und man kann das, und das mache ich dann auch nicht. Man kann auch in einem anderen Land versuchen, sein Leben zu leben. Und deswegen, wenn man taktisch denkt und sagt, was ist es denn noch? Ich kann nur sagen, wenn man wissen will, was in diesem Land passiert, möge man den Wirtschaftsteil lesen. Da liest man eine Menge. In diesem Land ist es eben so, wir bekommen im Moment ja kein russisches Gas und die Amerikaner haben uns gesagt, dass sie uns auch kein LNG mehr liefern wegen Klimagründen. Uns bricht das weg. Wo soll das enden? Wir nehmen gerade aus einem Kühlschrank, der nicht mehr befüllt wird. Die uns regieren, wird niemand überrascht sein, können das überhaupt nicht. Wir stecken unser Geld in Waffen und unsere Infrastruktur zerfällt. Ich bin ja gestern in Nachschlag ausgerastet. Ich bin gestern an einem normalen Tag
von Stuttgart nach Berlin gefahren. Ich bin um 12 ins Auto gestiegen.
Könnt und ihr noch nicht wissen, weil es ja parallel zu dieser Sendung ausgestrahlt
wurde. Und war um 1:15 in Berlin. Auf einer A9. Das sind nur Baustellen, wo nie jemand ist. Das steht für dieses Land. Hier geht gar nichts mehr. Und die Leute sagen, irgendjemand müsste sich mal drum kümmern. Und ich habe das satt. Ich habe das satt, dass wir es mit einer Bevölkerung zu tun haben. Ihr gehört nicht dazu. Die abwarten, dass irgendjemand mal was macht. Wann stört es die Deutschen? Und wir haben es ja auch bei der DDR gesehen. Wie lange sind die Bürger in welchen Massen auf die Straße gegangen? Schließt euch an, bis die Regierung gemerkt hat, es kriegt sie nicht mehr durch. Und wenn wir es genau, das können wir vom Ostdeutschen lernen. Ich bin dankbar, dass es ihn gibt. Wenn wir das so machen würden, dann wären wir diese Regierung sehr, sehr schnell los. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir nicht danach eine neue wählen, zu sagen, wir müssen Demokratie vollkommen anders organisieren. Vollkommen anders. Direkter, lokaler, flexibler, vollkommen anders. Das würde ich mir wünschen. Nicht einheitsbrei, ganz anders.
Das Irre,
dass wir endlich Demokratie in diesem Land einführen, das würde ich mir wünschen.
Das Irre ist, wenn du die, ja, hier war. Wenn man die A9 dann immer weiterfährt, dann macht's plötzlich wie magisch auch irgendwie eine komplett andere Welt auf, habe ich festgestellt. Ich merke das immer, ich will nicht sagen, wo ich daher komme, aber wenn ich dann auf die A9 komme, denke ich immer, oh mein Gott, ein paar Meter dahinter ist eine ganz andere Situation. Es fällt einem wirklich erst mit Abstand wie Schuppen von den Augen. Mir ist das gestern zum Beispiel diese Baustellennummer in Berlin aufgefallen, ich ärgerte mich seit Wochen darüber und gestern meinte ich, das ist ja offenkundig. So vollkommen offenkundig, wie die Schikanen eingebaut werden, die Engstellen und diese ganze Gängelei. Dieser Abstand hilft unglaublich. Also insofern, ja.
Paul, weißt du noch, ich bin ja neulich aus dem Ausland hierher geflogen. Und die Maschine, mit der ich kam, die hatte schon eine halbe Stunde Delay aus Berlin. Offensichtlich gab es keinen am Gepäckband. Ich fliege dann zurück. Es ist 23.30 Uhr und wir stehen eine halbe Stunde auf dem Rollfeld in der Hauptstadt. Warum? Kein Bus. Dann kommt der Bus. Keine Treppe. Dann kommt die Treppe. Kein Gepäck,
ja.
Dann kommt das Gepäck, dann gehe ich raus am Mietwagen, schon zu, in Deutschland. Mir ist es gestern über 5 Stunden nicht gelungen, an der A9 eine Tankstelle zu finden, wo ich nach 20 Uhr mit meinem Kind etwas essen kann. Das ist nicht mehr mein Land. Wir haben schon zu. Das ist seit 3 Jahren so. Was ist das hier?
Ja.
Was ist das?
Ja, wir haben schon zu und das ist ein Stichwort, tatsächlich haben wir auch bald zu. Überlegt euch bitte jetzt, ob ihr vielleicht noch eine Frage stellen wollt. Ich mache dann langsam die Liste zu. Aber gemeldet hast du dich. Sagst du uns auch deinen Namen zu deiner Frage?
Ja, Rebecca heiße ich. Und ich wollte sagen, dass man die Frage, ob man auswandern soll oder nicht, schwer beantworten kann, wenn man einfach nur an die Schwierigkeiten denkt. Man sollte doch vielleicht an die Aufgabe denken, die man hat. Also wenn man ein Arzt ist, hier in Deutschland, der als einziger Impfgeschädigten glaubt und sie behandelt, hat er eine Aufgabe. Und ich kenne einen Besitzer eines italienischen Restaurants, der die ganze Zeit sich geweigert hat, Impfausweise zu kontrollieren, jetzt ruiniert ist, der hatte eine Aufgabe. Also ruiniert wegen der Bußgelder. Und wenn man Lehrerin ist und man ist die Einzige, die auf den Seiten der Kinder ist, dann wird man gebraucht. Und dadurch beantwortet sich das von selbst.
Du hattest dich, glaube ich, gemeldet. Verrätst du uns deinen Namen?
Marcel ist mein Name. Wir haben jetzt, glaube ich, verschiedene Sachen gehört, ne? Flucht ins Ausland oder sonst wie. Ich habe es probiert. Ich habe nicht mitgemacht. Hat nicht geklappt. Ich war auf der Demo. Hat mäßig geklappt. Eigentlich auch nicht. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist, ich würde mir wünschen, dass die mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, Freiheitsgefühl, vielleicht auch Moral, Anstand beigebracht haben, dass die mit mir wieder reden. Meine Familie. Mit euch muss ich nicht reden. Aber es tut weh, ihr kennt es sicherlich, ne? Aber es ist höchste Zeit und vielleicht machen sie es. Und geht euch hoffentlich auch so, dass ihr euch das wünscht. Was wollte ich noch sagen? Ich habe keine Frage. Ich habe nur, ich war vor ein paar Tagen irgendwie bei einer politischen Veranstaltung hier in Berlin im Abgeordnetenhaus und ich war schon wieder nicht mutig. weil da wurde auf Krieg eingeschwört. Partei ist eigentlich egal, die sind ja alle, die tragen irgendwas mit christlich im Namen. Und die haben tatsächlich vorne da auf der Bühne irgendwie lamentiert, von wegen, die sind traurig, dass ihre Kinder nicht den gleichen Schritt gegangen sind und sich für die Bundeswehr verpflichtet haben. Es war ein bisschen surreal, kafkaesk. Es war, ja, ich konnte nicht widersprechen, es hat aber auch kein anderer im Raum widersprochen. Und so wie vielleicht da diese Sekte ihre Leute schon wieder, ihre Jünger eingeschworen hat, ich fühle mich hier ein bisschen wohler, weil eure Sekte steht für Liebe, Musik, der dritte habe ich vergessen.
Humor.
Humor. Danke dafür.
Ja, vielen Dank für das Statement. Darf ich dir das rüberreichen und verrätst du uns auch deinen Namen?
Ja, guten Abend, ich bin der Frank und habe noch mal eine Frage zum Bitcoin. Du sagtest, wir müssen an Bitcoin gehen und wir werden dann frei unabhängig. Und meine Kinder machen das gerade aktuell, ich habe mich schon ein bisschen erkundigt. Und der Bitcoin war am Januar bei 38.000 Euro, heute ist er bei 72.000 Euro. Und dann wurde es zwar safe, bestimmt, aber BlackRock hat jetzt eine EFT aufgelegt für den Bitcoin. Und BlackRock, du weißt, kennst die ja ein bisschen, die bestimmen einfach die Welt. Und die sagen dann, wir sagen, der Bitcoin stehen wird. Ja, ist er bei 38.000 im Januar oder bei 70.000 im April. Und dann ist dein Wallet entweder reich oder leer. Deswegen habe ich mit Bitcoin noch Schwierigkeiten, weißt du?
Weißt du, es ist so, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt und auch, da gibt es ja die Möglichkeit, wenn du eine Wallet hast und das dort parkst, dann ist der natürlich nicht sicher. Wenn du den aber auf deinen Stick ziehst, dann ist der sicher. Und der Bitcoin ist nicht abschaltbar, es sei denn, das gesamte Stromnetz bricht zusammen. Was passieren muss, damit das gesamte Stromnetz zusammen ist, dann spielt Währung überhaupt keine Rolle mehr, weil dann kommen diese lustigen Pilze überall in der Welt. Dann ist, glaube ich, egal. Dann solltest du dir die Frage stellen, welche Fähigkeiten du hast, um irgendetwas zu tun. Oder dann kannst du, glaube ich, eine Flasche Champagner aufmachen, weil dann ist egal. Man kann immer sagen, und das wird auch oft gesagt, ja, jede Art von Wechsel, ob du ein Land wechseln, das ist immer mit einem Risiko verbunden, das ist richtig. Aber du bist auf dieser Titanic nicht mehr sicher, weil die hat schon Schräglage. Du musst runter. Wenn du eine Garantie möchtest, dass dieses Boot auch auf einer Insel ankommt, wo du empfangen wirst, das kann ich dir nicht geben. Aber ich kann dir sagen, dass du in mehreren Stunden Eiswasser an den Füßen hast, das kann ich dir sagen. Du kannst sagen, glaube ich nicht, kannst machen, was du willst. Ich glaube, das Sicherste, was man tun kann, unabhängig von jeder Währung, dass man sich mit Leuten zusammentut, irgendwo hinzieht, wo man seine Ruhe hat und da hat man die nötigsten Leute. Da ist ein Arzt dabei, ein Lehrer dabei, jemand, der kochen kann, man kann Landwirtschaft, dass man sich selbst versorgen kann. Ich glaube, dass wir das noch erleben werden. Aber wenn du die eben nicht kennst und glaubst, es wird danach noch eine Zeit geben, wo eine Art von Zivilisation überlebt, eine kleine, dann brauchst du irgendeine Art von Tauschmittel. Und da wäre der Bitcoin als Währung etwas sehr Demokratisches, weil er ist nicht abschaltbar. So, wenn du sagst, kannst du mir das garantieren? Ich kann dir nur garantieren, dass du sterben wirst. Du musst irgendeine Art von Risiko eingehen, wenn du dein Leben verändern willst. Und wenn du mit deinem Leben so zufrieden bist, wie es ist, dann mach das so, wie das ist. Wenn du aber sagst, ich bin nicht mehr zufrieden und aber erst auf jemanden wartest, und so sind wir erzogen worden, der dir garantiert, dass es besser werden wird, der wird nicht kommen. Das musst du selbst sein. Du musst das selbst sein. Und mein Ratschlag ganz generell, da musst du auch Deutschland gar nicht verlassen, raus aus den Städten. Geh aufs Land. Deutschland ist eine Region, die ist zwar sehr dicht besiedelt, es gibt aber viele Regionen, die noch irgendwie ländlich sind. Dann such dir irgendeine Parzelle, wo du eben versuchen kannst, dort irgendwie ländlich zu leben und du wirst feststellen, das ist nicht so romantisch, wie man denkt. Da kriegt man dreckige Hände und das alles. Du musst auf viele Dinge verzichten und du stellst aber auch fest, vieles von dem brauchst du gar nicht. Ich bin jetzt kein Typ, der irgendwie so Romantik fährt. Für mich ist es eine Notwendigkeit. Es ist eine Notwendigkeit und ich glaube, wie gab es doch dieses Lied, ich habe es den Künstler vergessen, Grebe. Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo wirklich was los ist. Und er hat in einem seiner Lieder eine Zeile, und die ist nachdenklich. Der hat gesagt, glaube ich, 70 Jahre Frieden sind zu viel. Ich glaube, da ist was dran. Wenn man sich überlegt, dass die Menschen den Zweiten Weltkrieg nur 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg gemacht haben, obwohl Deutschland noch gezeichnet war von Versehrten und Verstümmelten, da ist Krieg heute so abstrakt, so weit weg. Die Leute halten das für ein Videospiel. Die haben nicht verstanden, dass Hyperschallraketen in 8 Minuten hier sind. Und sie haben nicht verstanden, was Macron meint, er möchte Bodentruppen schicken. Warum macht das Macron? Einer der reichsten Menschen der Welt heißt Dassault. ein Rüstungsfabrikant, der an dem Krieg noch nichts verdient hat. Diese Menschen leben auf irgendeinem Planeten und haben nicht verstanden, dass die Atombombe alles verändert hat, nur nicht das menschliche Denken. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel hier ist. Ich habe keine Ahnung, dieser Schulungsplanet, was hier los ist. Und ich glaube einfach, dass wir gut bedient sind, wenn wir auch spirituell endlich mal anerkennen, dass wir generell mehr Respekt haben sollten vor dem Leben. Das ist unser grundsätzliches Problem. Und ein hier großer Denker in Davos gefeiert, Harari, den ich immer Harakiria nenne, der hat ja gesagt, die Zukunft des Menschen wird nicht menschlich sein. Das wurde beklatscht. Eine Zukunft des Menschen, die nicht menschlich ist, dann hat der Mensch keine Zukunft. Und wenn wir, die meisten, damit nicht einverstanden sind, dann sollten wir uns als Individuen, als spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen, erheben, sagen, da mach ich nicht mit. Ganz einfach. Weil wir können uns auch auf die organisierte Religion, die Kirchen nicht mehr verlassen. Ich erinnere an die katholische Kirche, Impfen ist Liebe. Mein Job besteht darin, Fragen zu stellen. Und ich habe eine ganz einfache Frage gestellt während der Corona-Zeit an die Kirchen, die blieb unbeantwortet. Hätte Jesus Christus die Bergpredigt unter 2G-Regeln gehalten? Wenn die Römer das verlangt hätten? Nein. Wenn du ständig dich auf den beziehst und von der christlich-jüdischen Kultur redest, dann verhalt dich so. Der Typ war mutig, der hatte Mumm in den Knochen. Das war aus heutiger Sicht ein Querdenker. Ein Palästina mit der Typ, der wäre heute gedroht worden, Terrorist. All die Leute, die das Land oder diese Welt irgendwie vorangebracht haben, waren Querdenker. Ob du Martin Luther King nimmst, Rosa Parks, Rudi Dutschke, die waren zu ihrer Zeit immer Schwurbler und nicht beliebt. Aber wir werden dahingehend erzogen, dass wir im Anschluss, nachdem sie tot sind, werden Schilder aufgestellt. Und man muss sich die Frage stellen, warum stellt die Regierung Schilder von Leuten aus, die in der damaligen Gegenwart denen richtig auf den Sack gegangen sind? Das ist doch eine berechtigte Frage. Weil du sollst die anschauen, liest da Martin Luther und so und sollst dir einbilden, du hättest zu ihrer damaligen Zeit genauso gehandelt, während du in der Gegenwart passiv bleibst. Du sollst also ein Bewunderer werden und kein Nachahmer. Ja. Und ich fordere immer auf, werdet endlich Nachahmer. Das ist das, was ich sage. Werde endlich Nachahmer. Und das ist auch nicht so schwer. Es ist nicht so schwer. Einfach sagen, und der Mensch kommt ja mit einem Gewissen auf die Welt, das fühlt sich ungut an. Und dass du dann nicht aufstehst, dafür gibt es nur einen Grund. Du hast Angst.
Ja.
Du hast Angst, dass du ausgeschlossen wirst. Und dann bist du schon im Gefängnis, weil es ist der Handlungsspielraum,
ja, was die anderen tun. Ja, es gibt auch noch andere Gefängnisse,
habe ich gesagt. Das ist der Handlungsspielraum, was die anderen tun. Und diese Angst habe ich nicht mehr.
Ja.
Die habe ich nicht mehr. Und wir sind auch nicht mit dieser Angst auf die Welt gekommen. Wir brauchen sie auch nicht. Aber wenn sie uns anziehen und wenn wir die Käfigtür von innen zuhalten, dann wird das nichts mit der Freiheit. Und deswegen ist diese Zeit eine Riesenchance für uns.
Ja. Ihr Lieben, zwei Fragen haben wir noch. Eine gebührt dir. Verrätst du uns deinen Namen?
Mein Name ist Jakob. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Kreuzberg. Und ich habe Angst, gerade hier zu stehen und eine Frage zu stellen, weil ich selten vor so vielen Leuten spreche. Und wenn ich so durch den Raum schaue, jetzt ohne Ihnen nahe zu treten zu wollen, ich glaube, bin ich einer der Jüngsten hier mit 24. Und ich stelle mir schon oft die Frage, woran das liegt, warum die jungen Leute sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern oder auf solche Veranstaltungen zu gehen. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, eine kleine kritische Anmerkung oder Nachfrage. Ich war am 24.02. bei dir auf dem Vortrag mit meiner kleinen Schwester. Vielleicht kannst du dich noch erinnern und bin danach zu dir vorgekommen und wir sind kurz ins Gespräch gekommen und ich habe dir meine Nummer gegeben.
Die habe ich noch.
Hast du noch?
Klar. Klebefamilie.
Bitte?
Klebefamilie.
Klebefamilie, genau richtig. Und da habe ich folgende Nachfrage. Du hast selber mal gesagt, wenn Menschen in einer Garage stehen oder läuft ein Motor, also es wird CO2 ausgestoßen, hat das einen Einfluss? Und hast du gesagt, auf jeden Fall. Und wenn du dich an das Interview erinnert, was du mit Mausfeld geführt hast, und ich habe jetzt auch sein neues Buch gelesen, da geht er auch auf die ökologischen Fragen ein und sagt, aus ökologischer Sicht haben wir auch nicht mehr viel Zeit. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, und das hast du vorhin noch auf der Bühne geäußert, dass diese ganze Klimabewegung, und ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es natürlich auch dort Strömungen gibt oder vielleicht auch im Hintergrund Gelder fließen und Menschen daran Interesse haben, durch diese ganze Klimathematik Angst zu schüren und damit auch wieder Profit zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass wir durch den Kapitalismus nicht nur einen Raub an den Menschen begehen, Kriege führen, um Rohstoffe zu sichern, sondern auch die Natur berauben und die Natur zerstören. Und ich von dir gerne wissen würde, ob du diese Gefahr nicht auch siehst durch die ökologische Zerstörung, die wir haben, und ich nicht ganz verstehe, warum sich darum immer so lustig gemacht wird, weil ich bin Teil der Klimakleber, die wir uns ja gar nicht mehr kleben. Und wir leisten eigentlich genau das, von dem du auch gesprochen hast. Wir leisten zivilen Widerstand. Wir gehen auch am Samstag wieder in Berlin auf die Straße. Und wenn man sich mal mit der letzten Generation auch genauer befasst, Leute wie Noam Chomsky sind uns bekannt, Leute wie Mausfeld sind uns bekannt. Wir wissen, mit was wir es zu tun haben, und wir versuchen mit zivilen Ungehorsam dieses System zu verändern. Und ich würde mir wünschen, von dir und auch den Leuten hier im Raum, dahingehend ein bisschen genauer hinzuschauen und vielleicht nicht so schnell zu glauben, man hat hier wieder ein Muster erkannt und hier sind nur Leute, die ja den Leuten Angst machen wollen. Die Regierung nutzt das, aber ich glaube, es würde dir und dieser Bewegung hier auch gut zu Gesicht stehen, wenn man sich über diese Menschen nicht so viel lustig machen würde und, glaube ich, eher sich vernetzen würde und sehen würde, dass man eigentlich für die gleiche Sache kämpft.
Also erstmal vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass du Applaus bitte. Unbedingt verdient. Weil vielen Dank, dass du hier bist und dass du dich traust, das zu sagen, weil das nicht gerade unbedingt auf Gegenliebe stößt. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man miteinander reden kann, wenn man sich nicht festklebt voreinander,
ja,
und sich dazu zwingt. Also herzlichen Dank dafür. Ich will dir nicht die Frage wegnehmen, du hast fast alle Zeit der Welt dazu, aber ich würde auch einwerfen, ich hatte nicht das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle wir uns, auch du vielleicht nicht, zu lustig gemacht haben oder in Abrede gestellt haben, dass Raubbau am Planeten betrieben wird, dass das ökologische Folgen hat. Ohne jetzt ganz absichtlich, will ich das umschiffen, die CO2-Debatte loszutreten, weil das ist jetzt zu später Stunde, wird's dem Thema nicht gerecht, weil wir es zu stark abkürzen. Ja, aber das nur vorausgeschickt. Vielen Dank, dass wir reden statt kleben. Ja.
Kevan. Erstmal vielen Dank, dass jemand, der 24 ist, hierher kommt und sich hinstellt, weil er ja einer von den wenigen 24-Jährigen ist. Das finde ich schon erstmal super. Ich spreche auch den Leuten, die auf die Straße gehen, weil sie sagen, so können wir nicht weitermachen, nicht in Abrede, dass sie sich politisch betätigen. Wenn ich vorher sage, es würden sich zu wenig Leute politisch betätigen. Ich würde mir mehr wünschen, dass sich auch deutlich mehr junge Menschen politisch betätigen. Und wenn das dann jemand tut, werde ich das auf gar keinen Fall verurteilen. Deswegen Respekt, finde ich super. Ich würde euch auch nie verhöhnen. Was ich aber sehe, ist, dass ihr benutzt werdet, weil es wird Angst getrieben, dass wir alle untergehen. I dare you. Ich glaube, wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt und die Korruption, die in der Wissenschaft ist, das haben wir jetzt ja gerade bei Corona gesehen, dass jemand eine Anweisung kommt, es soll hochskaliert werden und zwar auf allen Gebieten. Es soll auch beim Klima hochskaliert werden, Panik, um eine Weltregierung zu fördern. Und ich glaube, dass die Klimakleber der Demokratie einen Bärendienst erweisen, weil die sie finanzieren und die sie in die Spur schicken, wollen eine Weltregierung. Das ist das, was die wollen. Das kann ich erkennen. So. Und deswegen, ja. Aber, weil ich glaube, die Weltklimabehörden ja in Abrede stellen, das muss man sich mal reinziehen, die sagen, CO2 ist an allem schuld, das hat überhaupt nichts mit der Sonne zu tun. Die Sonne hat gar nichts mit dem Klima zu tun. Das sehe ich doch ein bisschen anders, ohne Wissenschaftler zu sein. Ich glaube, die Sonne hat doch schon einen Einfluss auf die Erde, denke ich. Allein ihre Größe und so und die Hitze, glaube ich schon. Und wenn man sich dann mit dem Klimathema beschäftigt, Eisbohrkern und so weiter, stellt man fest, es gab schon Perioden auf diesem Planeten, die waren wesentlich heißer, da gab es, zum Beispiel die 30er, 40er Jahren, da gab es diese Art von Verbrennungsmotoren, diesen ganzen Wahnsinn noch gar nicht. Das korreliert, aber wenn ich das aber als Panikmodus, dann kommt jemand und sagt, ich werde euch helfen, der uns reglementieren will. Das ist eine der Agenden, wenn das die Mehrzahl von Agenda ist, um uns zu reglementieren. Ich gebe dir vollkommen recht. Wir können, was die Zerstörung der Umwelt angeht, so auf gar keinen Fall weitermachen. Es ist nur absurd, dass uns diejenigen Leute reglementieren wollen, die uns dieses System aufgezwungen haben, eine Wegwerfgesellschaft. Das ist das Absurde. Und ich bin vollkommen deiner Meinung, dass wir etwas ändern wollen. Aber diese Änderung sieht so aus, wir kaufen jetzt alle Elektroautos.
Aber das sagen wir nicht.
Und ihr nicht. Und wir schalten auch alle Atomkraftwerke ab und kaufen Atomstrom aus Frankreich. Und ich möchte mal Frau von der Leyen zitieren. Klima ist so wichtig, dass wir die nächsten 2 Jahre Pausen machen, weil jetzt ist die größte Gefahr Desinformation. Ich glaube diesen Leuten nicht.
Das Thema ist
natürlich. Ich glaube an euer Engagement, aber ihr werdet auch benutzt. Aber du hast vollkommen recht, wir müssen, was Umweltfragen angeht, viel mehr tun und nicht gegeneinander arbeiten. Wir sollten zusammenarbeiten, wenn es um Umweltpolitik geht. Aber nicht nur über Klimaschwafeln, das ist viel heiße Luft in Talkshows.
Lass uns da anfangen, weil das Thema
Aber komplexes Thema.
Weil das Thema komplexes jetzt Thema. Zum Ende natürlich der Sache nicht gerecht wird. Wenn du Interesse hast, lass uns nach der Sendung die Daten austauschen. Und ich lade dich sehr herzlich ein, das fortzusetzen bei einer anderen Gelegenheit, wo wir dann alle Zeit haben, das in Ruhe zu machen. Dankeschön. Ja, dann sehr herzlich.
Dankeschön.
Ich bin da und ich würde mich freuen. Ja? Danke dir. So, die letzte Frage, das letzte Statement des Abends von
Marc. Hi erstmal und danke an euch zwei nochmal für die tolle Aufklärung die letzten Jahre. Kurze Frage nochmal zu dem Thema Auswandern, ja, nein und wenn ja, wohin. Meiner Meinung nach kommt es auch darauf an, was erwartet man im Ausland? Was will man für eine Struktur? Du hast es kurz angesprochen, Ken. Du würdest erwarten, so eine Art Liquid Democracy, mehr richtige Demokratie. Wenn wir in die Schweiz schauen, die haben ja viele Plebiszite, trotzdem sind die in die Pandemiefalle getappt. Wieso? Da wäre mal deine Sichtweise interessant. Und Schweden wurde jetzt ja auch von mehreren angesprochen. Schweden wurde Assange verhaftet. Der hat seitdem ein furchtbares Leben. Wieso, wenn wir denken, Schweden ist eine Option zum Auswandern und die sehen alles entspannter. Neuseeland, zum dritten Punkt zu kommen, nach dem Motto, wir brauchen mehr Whistleblower oder mehr Leute, die halt die wahren Fakten präsentieren. Barry Young sagt vielen von euch wahrscheinlich was. IT-Admin hat jetzt 7 Jahre, glaube ich, im Gefängnis zu verbringen. Der hat die ganzen Zahlen offengelegt, wie viele Leute da umgekommen sind an den Vakzinen. Der kam an alle Datenbanken aller Kliniken ran. Bis zu jeder Vierte ist da umgekommen. Und die haben alle eine Gehirnblockade oder so, die Bevölkerung. Da ist kein Aufstand erfolgt, trotz dieser Massenmorde, die da noch viel evidenter sind als hier. Oder Thailand, wo die thailändische Prinzessin war es, glaube ich, hirntot war und ich glaube mittlerweile verstorben. Selbst da wurden die Vakzine nicht eingestellt. Es gibt kein Land auf der Welt, glaube ich, wo die Vakzine offiziell verboten sind. Das muss man sich mal vorstellen. Trotz der ganzen Studien, die offensichtlich sind. Deshalb nochmal die Frage, diese drei Komponenten zusammengenommen, Liquid Democracy, Mut der Bürger, Fähigkeit, andere Bürger, Mitbürger zu überzeugen und auch Stichwort Whistleblower. Wie seht ihr beide das an euch beide am besten? Und auch die Widersprüche, dass in der Schweiz zum Beispiel das auch nicht geklappt hat während der Pandemie, trotz der Beteiligung der Bevölkerung, trotz dessen, dass sie keine, glaube ich, gerichtete Berufsarmee haben, sondern jeder Bürger ist quasi Teil der Armee und macht Werbung. Aber die Schweiz wurde ja auch überrannt mit quasi Fehlinformationen und die haben genauso gespritzt. Da haben Leute genauso zu kämpfen, die eigentlich aufklärerisch tätig sind. Eure Meinung würde mich dabei interessieren. Danke.
Also ganz zum Schluss nochmal die ganz große Frage, Kevan, natürlich völlig berechtigt. Wenn es denn woanders auch so möglich war, was hilft denn die Flucht ins Ausland?
Für mich ist das keine Flucht. Ich weiche einem möglichen Attentat oder einem sehr wahrscheinlichen Attentat in diesem Land aus, wo irgendwie was mir zustoßen wird. Deswegen das bringt das eben auch nicht. Aber wir können doch an dem erkennen, dass es sich um ein globales Problem handelt. Und dieses globale Problem lässt eine Struktur erkennen, die ja noch da ist. Das sehen wir ja. Wir können es, die Struktur, von der wir erlebt haben, ist noch da. Was wir daran erkennen können, dass niemand Paul Schreier einlädt. Warum ist der nicht eingeladen? Der müsste doch der Coverboy sein und multipolar. Der wird nicht eingeladen, weil es gibt hier ein Schweigekartell, eine Schweigespirale. Das sind Strukturen, das sind gesichtslose Bürokratien, die NATO, die UNO, die EU. Und das heißt, ich glaube, wenn wir raus wollen aus dem, müssen wir erkennen, dieser Slogan von einer Bank, der uns zugereicht wird, leben Sie, wir kümmern uns die Details, führt uns genau dahin, wo wir jetzt sind. Wir müssen raus aus der Globalisierung, wir müssen rein in die Lokalisierung. Wir müssen viele kleine Einheiten sein und das individuell anders machen. Da gibt es Leute, die da kein Interesse dran haben. Das muss uns egal sein. Und deswegen, wenn du ins Ausland gehst, aber und dann dich dort, was ich in ein schönes Leben verabschiede, wird sich natürlich nichts ändern. Und ich glaube auch nicht, dass was wir im Moment erleben, dass wir das in den nächsten 5 Jahren ändern werden. Man möge sich vorstellen, wie lange hat es denn gebraucht, die WHO, die EU und die NATO auf diese Größe aufzublasen? Vielleicht brauchen wir genauso viel Zeit wieder, um sie zurückzuführen. Aber es muss erkennbar für uns sein, dass man hier eine Dienstleistung hat, indem man uns die Demokratie wegnimmt. Wir müssen uns viel mehr einmischen. Und ich sehe in den Ländern, die du genannt hast, nicht das gelobte Land. Da sind auch Bürger, die mehr oder weniger passiv sind. Das wird alles zentralisiert. Und die Österreich und die Schweiz sind natürlich nicht in der NATO. Die sind in Partnerschaft for Peace. Und ich glaube, wenn es knallt, werden da die Panzer durchfahren. Die werden da nicht bei der Schweiz anrufen. Die werden das einfach machen. Wenn du das also erkannt hast und denkst, da ist es nicht viel besser. Ich glaube, jede Art von Demokratie
entfährt seine Deckung durch das Rückgrat der Bürger. Und wenn die Bürger so wenig aufstehen in die Mitte vom Land, wird sich auch nichts tun. Und das heißt, wir müssen erkennen, dass das, was wir alles als Demokratie hier sehen, das ist eine Simulation, das ist für uns vorbereitet worden, denn wir können Leute wählen, die nicht unsere Interessen vertreten, sondern die, die sie aufgestellt haben. Das funktioniert so alles eben nicht mehr. Und deswegen erkennst du ja auch, dass wir keine direkte Demokratie wollen. Wer aber oben anfragt, ob er die direkte Demokratie genehmigt bekommt, ist schon auf einen Trick hereingefallen. Weil Freiheit lässt man sich nicht genehmigen, Freiheit ergreift man. Wir brauchen zivilen Ungehorsam, das ist Verarschung. Und das einfach nicht mehr machen. Wir sind darin nur nicht trainiert. Deswegen müssen wir damit anfangen. Und es beginnt mit sich versammeln auf Straßen, sagen, das möchten wir aber anders. Und es fängt auch damit an, wenn ich auf eine Demonstration gehe, stelle ich fest, da kommen Menschen mit Schildern, das sind Forderungen auf andere, an andere. Was haben Sie an Lösungen? Wir müssen auf Demonstrationen gehen und Demonstrationen, wo wir Lösungen selbst anbieten, statt von oben soll irgendetwas kommen. Dann bist du, von oben kommt nichts, von oben kommt Herrschaft. Wir müssen, Demokratie kann nur auf Augenhöhe stattfinden, sonst ist es eben gar keine. Das haben wir gar nicht verstanden. Wir sind erzogen worden, überall gibt es jemand, der kümmert sich. Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Das heißt, egal wen du wählst, wenn du die Struktur nicht erkennst als Pyramidensystem, kannst du Bill Gates abschaffen, da kommt jemand anders. Nach Scholz wird es noch schlimmer, solange du das eben glaubst. Wenn du zu McDonald's gehst, weil da italienische Wochen sind, bleibt es McDonald's. Das ist McDonald's-Demokratie. Du hast auf den Wareneingang keinen Einfluss, es sei denn, du betrittst McDonald's nicht mehr. Und ich fordere auf, betrete diese McDonald's-Demokratie nicht mehr. Da muss ich ja selber kochen. Genau. Fang an, selber zu kochen. Das kann ich ja gar nicht. Dann fang an.
Welch Schlusswort.
Fang ja. an.
Welch Schlusswort. Ja. Die große Enttäuschung am Ende, Kevan ist kein Erlöser und die Erlösung liegt auch nicht im Ausland, sondern muss man sich selbst machen und selbst herstellen. Ich danke dir für die deprimierende Aufheiterung, die du uns gegeben hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, offensichtlich einigen anderen auch.
Vielen Dank, Paul,
für eure Beteiligung.
Danke. Danke für die Einladung.
Ihr Lieben, auch diese Sendung, auch Apolut, auch Paul Brandenburg kommen, lebt nur von euren Spenden, von eurer Zuwendung. Seid so gut, geht auf apolut.net und findet dort raus, auf welches neue Konto ihr jetzt spenden könnt, bis es denn auch wieder geschlossen
wir
und gefändet wird.
Wir nehmen auch Bitcoin, so ist es nicht.
Geht doch gerne auf Paul Brandenburg kommen, macht das auch, seid nächstes Mal wieder dabei und erfahrt in Kürze, wer als nächstes zu Gast sein wird. Wer hier im Studio ist, wird schon gleich erfahren, wenn die Kameras aussehen. Ihr da draußen bekommt es dann übers Netz. Abonniert unbedingt auch den Newsletter. Ganz wichtige Botschaft am Schluss, weil Richtig. Dann können Sie uns nicht trennen, auch wenn Sie Telegram und alles andere abschalten. Und seid wieder dabei. Alles Gute und bis Ciao. Bald. Lieben, vielen Dank.
Vielen Dank. Danke fürs Kommen.
Achtung, wichtiger Hinweis. Apolut musste sich eine neue Kontoverbindung suchen. Die alte wurde uns gekündigt. Damit wir weiter regierungskritisch publizieren können, wechseln Sie bitte umgehend Ihren Dauerauftrag. Unterstützen Sie uns wie bisher, nur ab sofort über unser neues Konto. Tun Sie das bitte heute, am besten jetzt sofort. Kontoverbindung jetzt ändern unter apolut.net/konto. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.